Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Den Grad der Zivilisation einer Gesellschaft kann man am Zustand ihrer Gefangenen beurteilen. Dostojewski hat das gesagt, nachdem er selbst ein wenig Zeit abgesessen hatte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ja, herzlich willkommen zu einer eingekerkerten Folge, würde ich jetzt mal behaupten. Meine Insassen heute lauten wie so oft André Hecker.
Moin Moin.
Und Tino Blockwart Hahn.
Hallo.
Ein gequältes Knast-Hallo.
Ja. Ja. Wenn das, was Vielleicht. Daniel gesagt hat, stimmt, dann machen wir hier nämlich auch keine Gefangenen.
Ja, mit meinem Zitat aus Con Air wollte ich ein wenig auf das Thema hinweisen. Ich meine, das Zitat ist natürlich auch nicht richtig, ne? Also, was John Cusack da sagt, ist eine freie Übersetzung, sagen wir mal so. Mhm. Ja, aber damit wollen wir heute einen weiteren Film des Fantasy Filmfests besprechen und B, mal ein wenig über ein Genre reden, das schon wirklich sehr, sehr alt ist, aber ich weiß nicht, haben wir das bisher schon jemals? Also haben wir schon jemals vorher irgendwie groß Knastfilme thematisiert in irgendeinem Zusammenhang oder Umfang?
Vielleicht mal so am Rande erwähnt, weil man Knast ja auch recht groß definieren kann. Also sowas wie Escape from New York könnte ja auch ein Knastfilm sein. Fortress könnte ein Knastfilm sein. Also Alien 3 könnte ein Knastfilm sein. Also wir haben schon ein paar Filme erwähnt, die direkt Knastfilme sind oder indirekt. Aber dass wir so gesagt haben, hey, wir besprechen drüber, weil es Knastfilme sind, das war noch nicht der Fall.
Genau. Und jetzt haben wir heute einen Anlass gefunden, um das nämlich zu machen. Denn wir wollen über Ghost in the Cell reden. Ein neuer Film oder der neue Film von Yoko Anwar, der zeitgleich auch beim Fantasy Filmfest laufen wird. Ist er ein Centerpiece? Ist er irgendwie die Special Presentation? Ich weiß, unsere Kollegen von Devils and Demons sind da mit involviert, aber da kann uns ja André bestimmt Näheres zu erzählen.
Ja, ist richtig, genau. Also wir präsentieren den Devils and Demons dieses Jahr. Aber ich meine, der ist kein Special Snowflake. Ich glaube, das ist eine ganz normale Vorführung,
ja,
meine ich.
Ob auch, also dieser Tristesse Tropique ist ja Director Spotlight. Eröffnungsfilm ist er nicht, weil das ja Leviticus ist. Abschlussfilm ist Hope. Und ich glaube, dann bleibt nicht mehr viel übrig, was er sein könnte, außer der Film, der hoffentlich am Samstag um 20.15 Uhr läuft.
Ja, das würde ich ihm auch wünschen. Das würde ich ihm auch wünschen. Denn er hat einiges auf dem Teller, was er hier uns quasi zum Fressen anbietet. Unter anderem auch den Gourmets unter uns. Gut, ich lese mal eine Inhaltsangabe vor, die ich bei der Berlinale entnommen habe. Denn da lief er wohl schon. Hast du ihn da gesehen, Tino?
Ja, da habe ich ihn gesehen.
Genau, und ich denke mal, ich greife hier auf die Berlinale Inhaltsangabe zurück, bei der ich erst erschrocken war, wie lang die ist. Aber dann habe ich festgestellt, okay, das ist dann schon ein bisschen Beurteilung und Einordnung und irgendwie ein bisschen, Werbung für den Film. Deswegen lese ich hier nur ungefähr die Hälfte von vor. Ja. Ein Hochsicherheitsgefängnis unter der Fuchtel eines tyrannischen Aufsehers wird von einer grauenhaften Mordserie erschüttert. Die Leichen werden kunstvoll und makaber drapiert. Wer ist der Täter? Wer das nächste Opfer? Hilflos ausgeliefert flüchten sich die Häftlinge in spontane Tanzduelle, unerwartete Gebete, wilde Faustkämpfe und Kierkegaard-Beschwörungen. Sie überwinden ihre Gang-Rivalitäten, um gemeinsam das Mordmotiv zu ergründen und den unsichtbaren Feind, der nicht von dieser Welt scheint, zu besänftigen. Zack, so ist es.
Ja, Oh, erstaunlich, auch für Berlinale Texte erstaunlich locker. Also sowas wie Unter der Fuchtel erwähnt wird.
Wobei.
Hätte ich jetzt auch beim FFF im Heft erwartet.
Ja, wobei Unter der Fuchtel ist ja schon ein bisschen, wie soll man sagen, das klingt wie die Lümmel aus der ersten Reihe, nee, Lümmel aus der ersten Bank.
Ja, ist ja oft so. Also wir kommen ja, glaube ich, dann im allgemeineren Teil noch Knastfilme oft so verharmlosen und übertreiben. Also oft wird das eher wie so launiger Alltag voller spannender Zwischenfälle dargestellt oder halt so runtergespielt. Also auch so eher Unter der Fuchtel, weil unter dieser Fuchtel würde ich jetzt persönlich nicht stehen wollen. Nö. Also früher hieß das doch eiserne Knute oder so. Wo sind denn diese Formulierungen hin?
Ja, oder zumindest Knechtschaft oder irgendwie sowas.
Ja, sowas halt. Oder Diktatur.
Ja. Naja, aber ja, kann man schon mal sagen, der Oberaufseher hier, und ich entschuldige mich jetzt schon mal gleich dafür, ich habe den Film frisch gesehen, aber diese Namen, die habe ich leider nicht so wirklich auf dem Schirm. Hm. Beziehungsweise versuche ich diese Namen, naja, so gut es geht im Laufe der folgenden Besprechung irgendwie auf die Reihe zu kriegen, aber ich weiß jetzt schon, das wird mir nicht gelingen. Und deswegen sage ich einfach auch nur, der Oberaufseher ist schon ein fieser Sack.
Mhm, ja.
Unter den fiesen Säcken der Oberaufseher, die wir vielleicht im weiteren Verlauf des Films, jetzt hier, des Podcasts hier noch besprechen. Ja. Aber ja, in die Runde gefragt, André. Was sagst du denn?
Ich habe was ganz anderes erwartet. Wir hatten ja kurz ein bisschen darüber gesprochen, heute Mittag, als wir uns getroffen haben. Da hatte ich ja gefragt, weil du ihn schon gesehen hattest. Meinst du, ist es so ein bisschen der Anwar's Brawl in Cellblock 99? Du so, nein. Das ist doch was ganz anderes. Und ich wusste irgendwie nicht richtig. Ja, das stimmt auch. Und ich wusste nicht so richtig, was mich erwarten soll. Ich hatte jetzt schon eher so gedacht, so, okay, es wird so, du meinst ja schon, es ist Geisterhorror so im Knast. Und das bekommt man ja auch. Aber ich war komplett nicht auf die anderen Stilmittel eingestellt, die der Film so auffährt. Vor allem die Slapstick- und Comedy-Elemente. Die habe ich vor allem nicht so ausufernd erwartet. Und ja, das Ganze ist schon wirklich ein wilder Genre-Mix. Ich fand den Auftakt extrem stark, weil der gleich erstmal klar macht, wo es hier lang geht. Und auch klar macht, was man hier als Gewaltspitzen schon mal so mitnehmen kann. Das war ganz ordentlich. Und wenn man dann in das eigentliche Setting kommt, in den Knast, dann bekommt man aber auch schnell den Genre-Einschlag mit in der Film hauptsächlich tragen, nämlich wirklich diesen typischen Knastalltag mit rivalisierenden Gangs und Banden und du sollst nicht, bist nicht mit denen reden und wenn du zu denen gehörst, dann bist du aber auch ganz schnell dadurch und so. Das ganze typische Konstrukt baut der Film ja auf, aber eben bricht es immer wieder auf mit weirden, obskuren Momenten, mit Slapstick, mit Tanzeinlagen, what the fuck. Und das habe ich alles so irgendwie nicht erwartet. Und zu meinem Erstaunen muss ich aber halt sagen, es funktioniert erstaunlich gut, diese ganze Mixtur, die jetzt zusammenkommt. Muss aber auch sagen, dass mich der Film auch so ein bisschen so in der Hälfte bis ins letzte Drittel rein vorm Finale ein bisschen verloren hat, was ein bisschen am Storytelling liegt. Ich muss sagen, irgendwann war ich so ein bisschen, ich will nicht sagen überfordert, aber ich finde, der Film will dann hinten raus echt ganz schön viel aufmachen, weil er auch sehr viel Gesellschaftskritik aufmacht. Nicht nur über Knastalltag, aber glaube ich auch eben so ein bisschen über Indonesien und das Land. Und da war ich so ein bisschen, habe ich ein bisschen dann gemerkt, da fehlt mir vielleicht hier und da ein bisschen Connection so zu den politischen Gegebenheiten in dem Land. Aber jetzt mal rein so als Genrefilm gesehen, muss ich sagen, hat der schon sehr überrascht. Und auf jeden Fall funktioniert der in seinen absoluten Horror-Gore-Spitzen fantastisch, in seinen Comedy-Momenten fantastisch. Und war mir hier und da wieder nur so ein bisschen zu zerfasert, was das Storytelling angeht. Aber insgesamt hatte ich echt eine gute Zeit mit dem. Und wenn auf dem Fantasy Filmfest ein Film läuft, der die Titlecard des Films besser präsentiert, dann schmeiße ich 10 Euro in den Topf, weil das glaube ich nicht.
Ja, da würde ich mich anschließen, beziehungsweise noch drüber gehen. Also mir hat er ausgezeichnet gefallen. Also ich habe richtig viel Spaß gehabt. Ich wusste am Anfang auch nicht, was mich erwartet. Ich war nur dadurch, dass er auf der Berlinale läuft und das Programmheft, wie wir eben auch schon wieder oder mir wieder ins Gedächtnis gerufen wurde, relativ heiter und unbesorgt so an den Film rangegangen ist, dachte ich auch, okay, für Comedy oder Slapstick ist Anwar jetzt nicht unbedingt bekannt. Aber wie er das hier eingebaut hat und wie das eigentlich gar kein Widerspruch ist, sondern sich immer wieder in die Handlung einfügt und wie mühelos es ihm halt auch gelingt, zwischen Slapstick-Szenen und dann wieder dieser grafischen Brutalität zu wechseln und die gegen Ende auch immer mehr diese Gesellschaftskritik einzubauen, ohne gleichzeitig irgendwie dann so diese Genre-Elemente aufzugeben. Das hat mir erstaunlich gut gefallen. Ich fand ihn auch sehr emotional gegen Ende. Also mir sind auch die Figuren ans Herz gewachsen, obwohl die ja auch nicht als die unschuldigen Lämmer gezeigt wurden, die auch gar nicht im Knast sitzen sollten, sondern es wirkte schon so, ja, okay, die haben es alle schon zu unterschiedlichen Graden verdient, hier zu sitzen, weil ihre Verbrechen ja auch unterschiedlich schlimm ausgefallen sind. Und was mir halt richtig gut gefallen hat, neben diesem, dass das Gefängnis als Horrorschauplatz ja schon originell ist, dass er diese Miniaturgesellschaft da drinnen abbildet, und die Motive, warum dieses Monster, warum dieser Geist tötet, das hat mir sehr gut gefallen. Also als sich dann immer mehr rauskristallisiert hat, was eigentlich hier wirklich abgeht, weil da hätte der Film ein bisschen kippen können, wenn es ein Gänsefüßchen nur Horrorfilm im Knast geworden wäre. Aber was sie dann als Kollektiv dagegen unternehmen müssen, um quasi nicht das nächste Opfer zu werden, das habe ich, glaube ich, in der Form auch so noch nicht gesehen, beziehungsweise diesen Ansatz von Fluch, Dämon, wie auch immer man das jetzt, also ich laber ein bisschen, ich phase ein bisschen, weil wir halt nicht so sehr in Spoiler reingehen wollen. Aber das erschien mir neben dem Setting sehr unverbraucht und frisch.
Ich fand sogar gut, dass diese, sag ich mal, Bedrohung, wie hat die Berlinale das genannt? Naja, auf jeden Fall, das Ergründen der gemeinsamen Mordmotive führt unter anderem auch dazu, dass man die Ursache für diese Morde, naja, so ein bisschen auch missbraucht, beziehungsweise benutzt. Hm. Was, ja, nur mal für die Art von Kriminellen spricht, die halt dort in diesem Knastblock einsitzen. Wobei ich das auch nicht so ganz verstanden habe. Also es hat sich nicht für mich so ganz ergeben, weil dieser Block C, glaube ich, in dem all unsere, sag ich mal, Protagonisten hocken, das ist, und da finde ich, macht sich Anwar schon ein bisschen einfach. Das ist ja der Block für die Räuber und Betrüger, wie sie es am Anfang mal einmal festlegen. Wobei ich mich halt frage, wie der Glatzkopf mit diesen ganzen kleinen Tattoos auf der Glatze, wie der da halt jemals in diesem Knast landen konnte, so, beziehungsweise in dem Block landen konnte, weil der gehört für mich eigentlich komplett weggesperrt. So.
Ja, das wird ja immer so ein bisschen angedeutet, dass die, die halt in diesem anderen, in diesem Luxustrakt sitzen, der wohl auch auf realen Berichten über ein Gefängnis in Westjava in Indonesien basiert. Und Anwar wird das natürlich schon überstilisiert haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so diese in Gänsefüßchen normalen Gefängnisse gibt, wo halt keine Schwerverbrecher oder Mörder unbedingt einsitzen. Und dann noch dieses, dass man so ein, wie heißt das denn, Schwervollzug? Wie heißt das, wo die besonders schweren Fälle sitzen? Aber es gibt doch jedenfalls Gefängnisse.
Geschlossener Verzug oder so? Keine Ahnung.
Ja, irgendwie so, oder wo halt die quasi die die nahezu unrehabilitierbaren sitzen. Und dann gibt's ja noch Gefängnisse, wo halt dann Verbrecher, Diebe und so sitzen. Und dass man da sich dann noch das so einrichtet, damit man da noch so die Privilegierten unterbringen kann, das erscheint mir als Setting schon, klar, ist ein bisschen einfach, aber ich erfinde es schon als realistisch. Und wie auch die Korruption sowohl bei den Reichen gezeigt wird, als auch in diesem Block C, wo ja auch jeder versucht, irgendwelche Gefallen sich einzufordern, beziehungsweise wo dann halt dieser Oberaufseher ja auch damit mit seiner Fuchtel regiert.
Ja, ey, ich schließe mich eigentlich im größten Teil an. Ich wusste auch nicht so wirklich, was mich erwartet. Ich wusste zum einen nicht, dass es ein Film von Joko Anwar ist. Und zum anderen nicht, wie sich halt eben das, naja, bei so einem Titel, was willst denn du da anders machen, als halt eben eine Geistergeschichte in der Zelle. Ich hätte jetzt halt gedacht, okay, vielleicht sind sie konsequent und machen das halt den ganzen Film lang nur in einer Zelle, dass man irgendwie so eine Art dass man wie bei hier, wie heißt das Spiel, was wir immer spielen, Werwolf oder Among Us, dass man da so rausspielen, rauskristallisieren muss, wer ist denn da jetzt, weiß nicht, von mir aus verflucht oder eben ein böser Geist oder sonst irgendwas so, oder der Besessene, irgendwas in der Richtung. Aber dass das dann so sich ausspielt, ja, das hat mich auch überrascht. Ich war vor allem überrascht, wie, ich sag mal, wie schnell und mühelos dieser Film, sag ich mal, über die Zeit seine Geschichte trägt oder halt wir halt auch mitgetragen werden. So, ich hatte dann durch den Screener, den wir geguckt haben, habe ich leider immer wieder halt eben die Timeline unten im Bild gehabt.
Hm.
Und naja, wie gesagt, also das ging alles so flott durch, dass ich immer wieder überrascht war, dass ja jetzt schon wieder so viel Zeit rum war oder so viel Zeit rum war. Und plötzlich war es dann eigentlich nur noch eine Stunde übrig so. Und ich dachte auch noch, ja, okay, was will der jetzt noch erzählen so? Aber ich muss sagen, ich finde alles, was dieser Film macht, bis auf ganz zum Schluss, da wird es meiner Ansicht nach ein bisschen schnell, ein bisschen glücklich, fand ich das alles echt charmant erzählt. Ich hätte das sogar noch, weiß ich nicht, mit noch, man hätte da fast schon echt noch mehr Spannung trotz aller Komik und so weiter reinbauen können, weil diese Gefangenen, die wir hier als Gruppe haben, die sieht sich ja quasi einer Situation gegenüber. Was hat sie denn, um sich dieser Situation zu stemmen oder entgegenzustellen? So, das sind ja ganz geringe Mittel, die man als Insasse von so einem Knast, vor allem unter so einem strengen Oberaufseher, die man da zur Verfügung hat. Mhm. Und dann kommst du noch in so einen Block rein, der nicht nur von den normalen Sicherheitskräften irgendwie beschützt wird, sondern auch von weiteren Sicherheitskräften so. Und ich weiß nicht, allein das Thema, dass man halt versucht, als Insasse nicht auszubrechen, sondern innerhalb des Knastes irgendwo einzubrechen, das fand ich schon allein so ein erfrischendes Ding. Genau wie der Umkehrschluss, dass die Gefangenen sich irgendwann, nachdem sie halt irgendwie auch realisiert haben, was da halt alles los ist, dass sie sich in ihre Zellen flüchten. Das fand ich irgendwie alles schöne Variation
das,
der bereits
bestehenden Themen. Ja, das fand ich auch gut. Es war ja mehrfach im Film. Es ist immer ein schönes Bild, wenn diese eigentlich immer so auf tough und hart tuenden Insassen dann alle wie so kleine Kinder so verschreckt in diese Zellen flüchten, die Tür zuschlagen und sich selber einsperren quasi. Ja, das fand ich auch gut.
Mhm. Ja. Das ist ja auch ich bei muss, diesen, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich so eine krasse Handschrift wiedererkenne oder sagen würde, ah ja, typisch Anwar. Aber bei ihm ist ja immer so, dass die Sachen, die gesellschaftlich verdrängt werden, dann irgendwie in einer körperlichen Form zurückkommen und spielt ja bei ihm auch oft in Räumen. Also als im Pettigorst das Dorf, bei Selten Slaves hast du dieses Haus, also immer beengte Räume. Bei Grave Torture sind die Leute im wahrsten Sinne des Wortes lebendig begraben in einem Sarg. Dieser Siege at Thorn High hat ja die Schule hermetisch abgeriegelt und überall versagen halt diese Institutionen, sodass die Leute quasi in der Institution gefangen sind, aber genau das Gegenteilige machen müssen. Und das ist hier quasi auch, sie sind im Gefängnis, müssen aber quasi Dinge tun, die du im Gefängnis unmöglich tun kannst, um zu überleben. Also diese Absurdität der jeweiligen Institution zu zeigen und daraus sowohl Comedy als auch Horror abzuleiten, finde ich schon ja mutig, gerade diese Horror, gerade die Comedy-Elemente, das hätte halt auch richtig ins Auge gehen können. Oder der Film sich halt nie wieder davon erholt, dass man halt so denkt, ja, weil als Horrorkomödie würde ich ihn halt auch nicht bezeichnen. Ja, also mir würde es schwer fallen, den auf einen Punkt runterzubrechen, also auf ein Wort.
Wobei dafür ich ihn schon sehr lustig und albern teilweise fand. Ja, auch wenn so Einstellungen sind von oben mit der Kamera an diesen Gefängnisbetten, da guckt er plötzlich wie so drei Köpfe raus, wie so drei Stooges irgendwie. Ja. Also ich finde schon, dass der sehr lustig ist. Und ich muss auch sagen, ich fand's schon auf der Schwelle zu lustig fast. Also ich hätte ihn sogar gerne, was Daniel eben gesagt hat, ich finde, man hätte da auch noch ein bisschen mehr Spannung und auch trotzdem Düsternis reinbringen können. Ich könnte mir vorstellen, dass er manchen vielleicht ein bisschen zu albern auch ist.
Also ich muss halt, sagen, für mich so ein, das klingt jetzt fies, wenn ich das Wort benutze, aber ja, für mich so ein Störfaktor, aber das ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, es gibt so einen Abschnitt inmitten des Films, der wirkte für mich besonders irritierend, dass hier und da mal ein Gag vorkommt und so weiter. Ne? Es ist für mich überhaupt kein Problem. Das fand ich ja eigentlich sogar ganz cool, dass man angesichts der wirklich schlimmen äußeren Umstände hier und da noch Platz findet für Humor, weil was bleibt einem ansonsten übrig? Aber es gibt halt inmitten des Films gibt's halt eine größere Schlägerei, beziehungsweise eine größere Kampfszene so. Und ich weiß nicht, ich fand das nicht so gelungen. Zum einen inszenatorisch, weil ich finde, Anwar ist nicht der Mann, der unbedingt so Action-Szenen inszenieren kann. Und wie man ja auch im Abspann sieht, hat er den Film ja auch geschnitten. da finde ich, hat er sich nicht so den, da merkt man nicht so das Händchen für, weil andere Situationen oder andere Szenen, die etwas langsamer, eine etwas langsamere Inszenierung erfordern oder beziehungsweise einen gewissen Aufbau erfordern, das kriegt er meiner Ansicht nach richtig gut hin. Ich sage nur diese Eskalation im Speisesaal, wenn wir dann dabei sehen, wie ein Mann in die Küche geht, so, ne? Also das ist, das kriegt er gut hin. Das ist, macht er wirklich gut.
Das klingt schon wie so ein Gag in der Kneipe. Geht ein Mann in die Küche.
Aber bei dieser Schlägerei, ich weiß nicht. Das wirkt am Anfang wirklich dann schon auf Ernst und so weiter. Und plötzlich, ja, dann, sind da so ein, zwei Moves, die werden auch meiner Ansicht nach nicht so schön in Szene gesetzt. Dann kommt plötzlich eine Klobürste ins Spiel. Und das ist schon lustig, aber dann folgen halt noch weitere Slapstick-Momente, die es dann so einen kleinen Tick übertreiben. Aber, und das ist so das, was ich jetzt, glaube ich, anhand von den Filmen aus eben der Richtung irgendwie so feststellen konnte, ich musste dann irgendwie an The Big Four oder Big Four von Timo Taggianto denken, weil der hat auch so ein krasses Gefälle zwischen echt wirklich splatteriger Gewalt und eben krasser Klamauk halt einfach, weil ich meine, ich weiß noch, bei Big Four, da ist irgendwann mal, sitzt ein Typ in einem Meerjungfrauenkostüm da und singt die ganze Zeit so einen bescheuerten Song, so, und du fragst dich die ganze Zeit, wer soll denn darüber lachen? Aber die Frage ist, bin ich das, der darüber lachen soll, oder eben das heimische Publikum? Und vielleicht kann der Mixtur deutlich mehr anfangen als ich, so, ja.
Das verstehe ich auch. Es gibt einmal diesen Zweikampf zwischen der Hauptfigur und diesem einen aus der, ja, mir geht's genauso mit dem Namen. Ich habe den Namen ja nicht auf dem Schirm, aus dieser einen Drogengang. Und der fängt auch sehr ernst an.
Ja, aber den meine
ich ja. Ach, den meinst du? Du meinst die Massenschlägerei, weil die.
Nee. Die endet ja, also okay. Dieser Kampf endet ja in der Massenschlägerei,
ja.
So, ja.
Ja, ja, genau, weil bei der Massenschlägerei fand ich es nämlich auch so, die war auch cool, aber wurde dann auch irgendwie ein bisschen zu comichaft. Aber okay, du meinst diesen Zweikampf, ja. Genau. Das ging nämlich genauso. Ja. Das finde ich auch. Und dann ist es halt, inszenatorisch ist es dann eben aber auch jetzt eben nicht wie bei einem Kung Fu Hustle oder so, ne, wo irgendwie beides wie geil ist. Das Comedy-Timing ist geil und das Martial Arts ist geil. Fand ich nämlich auch, dass das dann hier irgendwie ein bisschen verwässert, leider. Das waren auch so Punkte, die mir nicht so super gut gefallen haben. Die funktioniert haben, wie gesagt, witzigerweise in diesem Chaos-Mix aus Genre. Es hat funktioniert, aber ich hätte mir hier und da wirklich ein bisschen weniger. Der hat sich ein paar Momente, finde ich, selber genommen, die deutlich irgendwie ernster, düsterer oder wie auch immer hätten sein können oder beeindruckender. Deswegen 100% ganz happy mit dem Einsatz der Comedy war ich halt nicht. Und das war ein so ein Beispiel mit dem Kampf, genau.
Ja, aber ich finde halt auch, Entschuldigung, kurz so einen Satz hinzugefügt. Ich finde halt auch, Action hat er, wie gesagt, die Action hat er nicht so wirklich rund verpacken können. Ich finde, da hat er auch mit Gundala, den mag ich zum Beispiel sehr gern, hat er schon gezeigt, dass er auch Action ein bisschen besser inszenieren kann.
Ja, stimmt schon. Also ich finde die Action schon zweckmäßig genug, beziehungsweise auch gut, aber klar, es sind so keine Highlights. Da war ich auch so hin und her gerissen, weil einerseits fand ich es gut, dass die Action nicht so Highlights sind, weil das dann wieder alle so professionelle Kämpfer sind, die richtig geil kämpfen können, wäre wieder komisch gewesen. Aber da hätte die Gewalt halt auch, oder die Kämpfe mehr in so eine Brawler, dass einfach alle mit dem, was sie haben, so aufeinander einschlagen müssen. Dann hätte das wieder viel körperlicher, mittelbarer sein müssen. Und ich glaube, das Comedy-Ding ist halt so eine Mischung aus Acquired Taste und man wird vermutlich nie wirklich drüber lachen können. So wie wahrscheinlich, wenn Manta Manta werden in Indonesien auch viele Leute irgendwie nachvollziehen können, aber wenn Klausi dann die Stiefel pisst, denken die sich wahrscheinlich auch, was ist jetzt los? Das ist dann, glaube ich, ein paar Sachen sind schwierig übersetzbar. Oder irgendjemanden außerhalb des deutschsprachigen Raums Helge Schneider zeigen. Es funktioniert halt nicht.
Ja.
Und ich glaube, das ist bei ein paar Comedy-Sachen, dass das schwierig übersetzbar ist. Aber dafür fand ich, dass er diesmal auch erstaunlich zugänglich ist, weil diesmal hat man nicht irgendwie, wie beim Pettigore Satan Slave, so indonesische Folklore, keine Kuntilanak-Geister, also diese Rachegeister oder irgendein islamisches Jenseitskonzept, wo man mit den einzelnen Motiven schon stark vertraut sein muss. Und er bringt ja quasi das Monster einfach nur in die Bedingungen rein, die dieses Monster quasi erzeugen. Das mochte ich ganz gern, dass es diesmal recht international ist, bis auf so ein paar Eigenheiten, wenn dann am Ende auch wieder die Gesellschaftskritik reinkickt, aber die wird am Anfang ja mit dieser Abholzung halbwegs internationalisiert, dass man schon irgendwie checkt, ah, ich raff, worum es hier geht. Ich weiß natürlich nicht, von was für Orten hier ihr redet und was wirklich der Impact ist, aber ich checke, da findet irgendein Raubbau statt und irgendwelche Leute werden ausgebeutet.
Ja, du, also ne, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr meckern, ne? Also oder das, ich wollte jetzt auch nicht zu kritisch sein. So, das Einzige, wo ich jetzt wirklich ein bisschen kritisch drauf schaue, ist, es gab hier und da, gerade bei diesen Kampfsituationen, gab es immer wieder Situationen, da haben sie gezeigt, wie irgendjemand irgendwo aufknallt oder wie halt so Schläge abkommen. Mhm. Und da haben sie so digitalen Gaze oder digitalen Qualm immer oder Staub aufwirbeln lassen, um die Schläge oder die Treffer zu vermitteln. Da sage ich, ey, da hätte ich auch drauf verzichten können. Das reicht für mich, die Soundeffekte. Ansonsten, der Kampf war ja spaßig. Ich habe ihn ja gern angeguckt. Aber ich fand, da war die Diskrepanz zwischen halt eben, wie es wirkt, wie die Wucht ist und halt eben auch das Gefälle zwischen Comedy und eben Gewalt, fand ich da halt eben nicht so schön wie eben bei den restlichen Szenen so. Und was ich gerade gesehen habe, Angoro, die Hauptfigur, der spielt auch bei Dings mit, bei Big Four. Also, ja, und bei Gundala spielt er auch mit. Also passt das insofern, will ich mich auch nicht allzu sehr beschweren.
Lightcomes Force auch, ja.
Ja, deswegen, ich sag gar nichts. Ich finde, Ghost in the Cell ist für mich einer der wirklich unterhaltsamsten und zugänglichsten und auch besten Filme von Anwar. Für mich bisher, neben Gundala. Mhm. Ich mochte Gundala sehr gerne. Ja. Und den jetzt hier, den mag ich auch sehr gerne. Weil das sind auch wieder coole, weiß ich nicht, da sind schon schöne Figuren dabei, jetzt auch gerade hier die Hauptfigur, das muss ich auch sagen, die eine Szene, das war schon rührend, eben auf so eine kitschige Art und Weise, gleich direkt zu Beginn, dieser eine Moment. Und ich bin da mitgegangen. Das Einzige, was ich nicht so ganz verstehe, und da, wovon ich auch ein bisschen, wo ich so ein paar Fragezeichen hatte, die mir meiner Ansicht nach aber der Abspann dann so ein bisschen genommen hat. Ich fand, der Film hatte so ein bisschen ein komisches Standing gegenüber, ja, Homosexualität oder Queerness oder sonst irgendwas. Weil entweder wurde es irgendwie sich drüber lächerlich gemacht, also lustig gemacht, oder es war konnotiert mit, die sind halt besonders irre oder gewaltvoll oder sowas. Mhm. Und da war ich irgendwie ein bisschen irritiert. Am Ende sieht man aber dann etwas, wo ich sage, okay, die gehen da schon alle relativ locker und offen mit um. So, vielleicht kommt's halt aufgrund des Films ein bisschen falsch rüber. Aber das wäre jetzt so einer der Punkte, wo ich sage, das könnte man hier aus westlicher Sicht schon ein bisschen falsch verstehen oder ein bisschen krumm sehen.
Ich habe das auch gelesen, dass ihm einige von der Berlinale da auch einen reingedrückt haben und auf Letterboxd ein paar Kritiken gelesen, dass sie ihn für homophob halten, den Film. Er spielt halt sehr viel mit dieser Knastdynamik, diese ganz klassische Pointe, die man kennt, hebt die Seife auf, ne?
Ja, ja.
Die sich seit 100 Jahren erzählt wird. Das ist halt auch so ein Ding. Das gibt's im Film auch 1:1 so. Also das kommt vor, diese Dynamiken. Und auch, dass Figuren, die tendenziell scheinbar dazu tendieren, homosexuelle Tendenzen haben, dass die halt böse sind und so. Das habe ich auch so ein bisschen Mitschwingung mitbekommen. Aber ja, ich habe auch, also was du gegen Ende meinst, genau, finde ich auch, da greift das eigentlich nochmal auf. Er erklärt es zwar nicht oder er schwächt es nicht ab, aber da gibt's nochmal eine Szene zu. Aber ich verstehe, wenn man das so ein bisschen in den falschen Hals kriegen kann, beziehungsweise er nutzt da einfach die Klischees dieser typischen Knastdynamik, wo Homosexualität auch immer gerne als was Schlechtes, beziehungsweise es ist ja wie eine Bestrafung, ne, wenn man auch an American History X denken und sowas, also diese Übergriffe, die im Knast passieren, und das ist hier halt auch eine Thematik, die da mit drin steckt, ja.
Aber ich finde auch, dass er das dann auch wieder aufbricht. Also einer der stärksten Momente des Films gehört ja einer queeren Person. Es ist halt nur so, wenn du einen der Bösewichte queer machst, dann wirkt es auch ein bisschen so, als ob du so ja einfach auch eine positive Figur auch queer machst, um das so auszugleichen. Also es ist.
Aber wenn wir dieselbe positive Figur meinen, wird die aber auch dafür brutal bestraft, ne?
Ja, sie wird nicht bestraft. Sie kann halt nicht entkommen. Das ist ja was anderes. Also ich finde nicht, dass sie dafür bestraft wird. Sie kann dem halt nicht entkommen. Das ist halt, ich kann in beide Richtungen gehen. Also ich finde, dass das stark über diese Camp-Codes gemacht wird. Also auch so diese ganze Queerness, Campiness. die ja auch so Schönbrunn zum Beispiel einsetzt, aber natürlich, wenn man sich daran stört, dass das eher als Witz behandelt wird, als Witz aufgemacht wird, kann ich den Film dagegen auch nicht verteidigen. Also das,
hey, wie gesagt,
ist, glaube ich, eine Lesart, die ich als nicht queerer Mann auch nur in meiner Wahrnehmung habe, aber ich fand auch erst, als ich so dachte, oh, schon witzig, aber das ist witzig auf so eine Art und Weise, wie vor 15 Jahren schon nicht mehr so wirklich in Filmen hätte auftauchen sollen. Aber dann kommt diese Szene mit dem queeren Gefangenen, der da so allein für sich tanzt, wo ich so dachte, starker Moment. Ja, da will ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Starker Moment, und das ist halt schon ja ein sehr starker Moment. Deswegen würde ich nicht sagen, dass die Darstellung homophob ist, aber wenn jemand das als homophob empfindet, kann ich die Wahrnehmung der Person natürlich nicht absprechen.
Ja, also für mich, wie gesagt, entkräftet oder entspannt alles, was wir im Abspann sehen. Mhm. Diese
ja, das kommt noch dazu.
Diese Fragezeichen, die ich über den Film hinweg hatte. Ich habe mich aber auch dann eben gefragt, weil der Film zeigt uns ja schon eine sehr, wie soll man sagen, eingeschränkte Sicht und dann auch keine wirklich positive Sicht von allem um den Knast herum. Also ich finde ja schon, dass Anwar hier schon Indonesien als ein wirklich korruptes Land hinstellt. So, ne? Also es gibt nicht umsonst gleich, glaube ich, zwei Reden, in denen immer wieder darauf eingegangen wird, dass hier eigentlich nur Survival of the Fittest, das Gesetz des Dschungels irgendwie zählt, wenn man in Indonesien vorankommen will und so. Und wenn man sich an den und den hängt, dann wird man auch mitgezogen und mit aufsteigen und so weiter und so fort. So, ja. Und ich habe mir halt dann auch eben im Sinne der krassen Gefälle zwischen Gewalt und Humor dann gedacht, naja, okay, vielleicht will Anwar aber auch seinem eigenen Volk ein bisschen so den Spiegel vorhalten, dass man da vielleicht eine zu krasse Perspektive gegenüber Queerness oder sowas an den Tag legt. Weißt du, was ich, also wenn ihr versteht, was ich meine?
Ja, also es gab in Indonesien gab es viele Beschwerden, dass der Film halt zu viel zeigt und zu pro sich darstellt.
Siehst du, das meine ich. Das meine ich halt, ja.
Weil gerade dieser Tanzsequenz, wo was ja ungewöhnlich ernst für den Film war und ja dann auch, Tanz ist ja immer noch in der Wahrnehmung von vielen so eine, ich formuliere die Gänsefüßchen vorsichtig, aber lieber mal mit, einem unmännliche Form des Selbstausdrucks ist. Und dass das quasi hier dabei zu helfen könnte, gegen die Gefahr zu bestehen. Also, dass man quasi seine verletzliche Seite zeigt und dass man Tanz, Kunst und emotionale Offenheit als Stärke einsetzen kann. Das fällt mir halt schon schwer, homophob zu lesen. Das hebt natürlich Szenen, die vorher passiert sind, dann nicht zwangsläufig auf, aber da wird schon ein Klischee dargestellt, um es auch irgendwie gegen diese Macho-Kultur oder gegen diese Männlichkeitskultur einzusetzen.
Ja, und indem man vielleicht so ein bisschen auch, ich sag mal, grotesker, extremer, überzeichneter wirkt, kann man ja natürlich auch schon irgendwie Leuten den Spiegel vorhalten, wenn sie dann realisieren, es ist eigentlich, was da passiert, oder was die Einstellung dieser Leute ist wohl dann doch die etwas hilfreichere. Weil das ist ja auch eine schöne Metapher dafür, dass der Film ja sagt, ey, diese Wut, die bringt uns hier nicht weiter. So.
Eben, und diese Fähigkeiten und die Kunst, die diese Figur kann, sind ja auch wertvoll für die Gesellschaft. Also das ist ja eine deutlich wichtigere Repräsentation, als einen Gay-Charakter zu zeigen, der aber sonst nichts zur Gesellschaft beiträgt und deswegen auch nicht ein Teil ist. Also er wird nur akzeptiert, aber hier brauchen sie ihn ja sogar. Also der Film zeigt ja, dass diese Mikrogesellschaft ohne diesen queeren Charakter gar nicht existieren könnte.
Ja, aber es
und das
ist halt
finde ich als Message schon stark.
Ja. Aber wie gesagt, was dann weiter da passiert, hat mich trotzdem noch mal ein bisschen zweifeln lassen, bis ich dann halt wirklich beim Abspann war, wo ich gesagt habe, nee, okay, das sehe ich hier alles nicht so. Aber das finde ich ja krass, wenn der Film im eigenen Land für eben zu,
ja, ich weiß nicht,
was ist das Gegenteil von homophob? Was ist das Gegenteil? Also queer-freundlich?
Queer-freundlich. Normal.
Queer
menschlich. Menschlich.
Ja.
Humanistisch. Ja.
Nee, aber vielleicht gibt's auch so ein Antonym davon. Also, Entschuldigung, ich weiß es nicht. Aber für mich ist es auch normal. Ich wollte jetzt einfach nur ein Fachwort benutzen, das es offensichtlich nicht gibt.
Und dieses, also ich glaube, was aber oder wo man von profitiert, wenn man das besser einordnen kann, ist, dass bei An war ja immer so religiöse Autoritäten immer so im Mittelpunkt steht. Also dass man immer irgendwelchen Leuten, die Religion einsetzen, misstrauen müsste. Das macht er ja auch mit Politikern. Und hier zeigt auch so zum ersten Mal indirekt, was für einen niedrigen Stellenwert Kunst in Indonesien eigentlich hat. Also hier wird ja dann eigentlich so dieses sich besinnen auf Kunst als Zuflucht, nicht auf Religion oder nicht auf irgendwelche vermeintlich starken Anführer, wird ja hier zur Überlebensstrategie. Also diese Message finde ich auch geil. Die geht zwar ein bisschen unter, aber dass ein Film sagt, ey, hört mal auf, euch so an Religion zu klammern oder an eure komischen Führer, die ihr dann irgendwelche politischen Parteien seht, das ist alles Quatsch. Besinnt euch mal darauf, was Kultur und Kunst eigentlich für euer Leben bedeuten könnte und ob das nicht die wirkliche Rettung für euch sein kann. Das finde ich eine überraschend schöne Botschaft eigentlich, die ich in dem Film jetzt auch nicht vermutet hätte.
Ja, also ich war wirklich alles in allem, sowohl was die gedanklichen Themen angeht, wie auch eben die inhaltlichen Themen angeht, wie gewisse, ja, vor allem Dynamiken, die wir schon so oft gesehen haben, die dieses Genre oder dieses Setting des Knastes mit sich bringen, wie die nochmal gegen den Strich gebürstet werden, so. Und es gab noch eine Menge Gewalt, also was will ich mehr?
Ja, also ich finde ja, auch, also ich auch wüsste nicht, ich habe Hope noch nicht gesehen, aber ich wüsste halt nicht, was der bessere Crowdpleaser dieses Jahr sein sollte.
Ja, ich glaube, Hope wird es ein bisschen schwieriger haben.
Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber jedenfalls, das ist so die, wo ich sagen würde, okay, da wird man mal hören, dass Menschen im Saal sind, die leben.
Hoffe ich. Also ich könnte mir auch
vorstellen. Bei Denale war die Stimmung extrem gut. Also da wurde viel gejubelt, viel geklatscht.
Also das könnte ich mir bei Ghost in the Cell auch vorstellen. Ich hoffe es. Ja. Ich hoffe es. Ich wünsche mir auch für Hope.
Es ist, glaube ich, ein bisschen auch Erwartungshaltung, wie gesagt, gerade bei Ghost in the Cell. Also, wie gesagt, wenn man da wirklich so sich gar nicht vorher informiert und eigentlich einen Geister-Horrorfilm whatever erwartet, kann man da, glaube ich, manche Szenen weiß ich nicht, ob die dann funktionieren auf Anhieb. Aber wenn man auf diesen wilden Genre-Mix eingestellt ist und schnell auch versteht, was der Film möchte, was auch annimmt, dann glaube ich schon, dass man damit auch gerade im Kino eine echt gute Zeit haben kann. Ja.
Und der ist ja auch auf jeden Fall vor Ort.
Also ich gucke mir auf jeden Fall auch nochmal an, genau mit der Erwartungshaltung dann eben. Jetzt bin ich einmal blind rein, jetzt weiß ich genau, was er machen will. Ich gucke mir auf jeden Fall auch nochmal im Kino an und ich glaube, dann funktioniert der auch vielleicht sogar nochmal besser, wenn ich weiß, was mich erwartet so ein bisschen, ja.
Ja, und ich bin gespannt auf die Reaktion des Publikums.
Ich auch.
Deswegen würde ich mir den, also das ist so meine Hauptmotivation, mir den auch nochmal anzuschauen. Ich meine, ich würde mir auch so angucken, ich finde, die 106 Minuten gehen gut runter. Aber den dann, glaube ich, mit Publikum zu erleben, da habe ich nochmal Bock drauf.
Ja, auf jeden Fall.
Ich hoffe, ihr lasst mich rein, André.
Da muss ich mal überlegen.
Ja, aber er hat natürlich, dieser Film hat natürlich schon eine Menge von dem, was so ein guter Knastfilm eigentlich braucht. Ja. Also es gibt eine Duschszene, es gibt eine Essensszene, wo so ein bisschen gezeigt wird, wie der Fraß da ist und wie der Speisesaal quasi aufgeteilt ist. Natürlich gibt es eine Aufstandsszene in diesem Speisesaal. Es gibt einen fiesen Wärter. Ja, also so die ganzen Tropen und so weiter, die man irgendwie kennt, die sind auch in Ghost in the Cell vorhanden. Und ich muss einfach sagen, ich stehe auf Knastfilme. Ich weiß gar nicht, wann sich das entwickelt hat, aber ich kann mich zurückerinnern, eine meiner frühesten Erinnerungen ist Flucht von Alcatraz. Den habe ich irgendwie mit meinem Opa zusammen gesehen. Der lief wohl im Fernsehen oder so. Und ich habe den nicht von Anfang an mitbekommen, sondern bin einfach irgendwann reingekommen. Und ich habe auch gar nicht so wirklich verstanden, was da passiert. Ich sehe nur halt irgendwelche Leute, die dann irgendwie die ganze Zeit durch irgendwelche, weiß ich nicht, Rohren, Schächte oder sonst irgendwas krabbeln und irgendwie sich da durchbuddeln und ständig irgendwie was wieder zustellen und abwarten, bis jemand vorbeikommt. Und vor allem die Szene am Ende, wenn, sag ich mal, ein gewisser Kopf einfach ins Bild rollt, die hat sich bei mir halt dann auch ins Hirn geprägt, so. Und seitdem immer wieder gerne Knastfilme geguckt.
Geht mir ähnlich und ich muss da auch, weil ich ja ähnlich sozialisiert bin, auch viel drüber nachdenken, weil ich finde, es gibt halt, also Gefängnisfilme generell, aber ich finde, es gibt Knastfilme und es gibt Ausbruchsfilme. Und ich habe gemerkt, dass mir als Kind eher so Ausbruchsfilme gefallen haben. Also der Vogelmann von Alcatraz, gesprengte Ketten, Papillon. Und jetzt mag ich Knastfilme lieber, also wo es darum geht, wie lebt man im Gefängnis, wie lebt man in diesem Mikrokosmos und dass sowas wie Ausbruch ist ein Traum, das passiert nicht. Also weil das ja auch inzwischen, je mehr man über Gefängnisse weiß, desto naiver ist das ja auch fast zu denken, dass man aus einem modernen Gefängnis überhaupt noch entkommen kann, also dass man sich da irgendwie arrangieren muss. Deswegen war mein Educated Guess, dass mindestens einer von euch mehr Ausbruchsfilme mitbringt, weil ich habe fast nur Gefängnisfilme mitgebracht, also wo es um Alltag im Knast geht.
Nee, also ich hab jetzt so gesehen gar nicht so viele Filme mitgebracht. Ich meine, wie immer gilt hier, wenn wir jetzt über dieses Thema reden, wir haben natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir können nicht alle Filme von 1920 an, wo das Genre quasi seinen Anfang macht, mit 10er sogar, ja, können wir nicht irgendwie mit berücksichtigen. Ich habe vielleicht auch nicht alles gesehen. Ich weiß, ich habe gelesen oder im Zuge der Recherche gibt es einen Film von George Hill, The Big House heißt der, aus dem Jahr 1930. Der heißt auf Deutsch Die Hölle hinter Gittern. Das war wohl so der Urknall für eine Menge, was da noch kommen sollte mit dem Thema, also beziehungsweise mit diesen ganzen Bestandteilen. Hierarchie unter Gefangenen, brutale Wärter, Arbeitszwang, Revolte, Verrat. Und dann halt auch die Frage, ob Gefängnisse, naja, Kriminelle verbessert oder erst eben zu dem macht, was sie wirklich, also was sie eigentlich sind. So, oder halt einfach diese Kriminalität erst produziert. So, nein, das können wir natürlich nicht. Ich habe jetzt gar nicht so viel. Ich habe jetzt einfach nur mal so ein bisschen versucht, abseits der großen Titel zu denken, denn natürlich bin, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin halt schon ein Fan von Shawshank Redemption so. Ich gucke den Film wirklich sehr, sehr gerne. Aber ja, ich würde sagen, er besitzt schon eine gewisse warme Atmosphäre, auch wenn Tim Robbins kein leichtes Leben in diesem Knast hat. So, ja.
Ja, das, also auf den habe ich mich auch vorbereitet, weil ich lieb den auch, aber das ist ja eher eine humanistische Fabel.
Ja.
Also das natürlich ist halt kein Knastfilm. Also so alle sind edel. Der eine bereut sein Verbrechen, der eine sogar unschuldig. Böse sind eigentlich nur die Leute auf der anderen Seite. Es wird so viel aus dem Off gelabert. Also alles, was ich an dem Film als Stärke empfinde, kann man ihm halt auch richtig aufs Brot schmieren. Und das braucht halt, glaube ich, so einen gewissen, ich weiß halt nicht, ob es ein Realismus ist oder Zynismus, weil das Gefängnis wird ja schon sehr absurd dargestellt. Aber ich finde, es darf auch so Filme geben. Aber für so Knastfilme sind die, glaube ich, zu dem, was in der Realität passiert und was hier dargestellt wird, das heißt schon alles sehr geschönt. Aber er ist halt so warmherzig und das funktioniert ihm halt, funktioniert halt auch so gut.
Ja, deswegen, das ist ja ein Film, den gucke ich mir an, um mich gut zu fühlen, weil ich ja auch inzwischen zigtausendmal gesehen habe, wie er ausgeht. So, anstatt irgendwie, sag ich mal, ja, weiß ich nicht, schon so ein bisschen den roughen Alltag und halt eben, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde ja schon dieser Mikrokosmos Gefängnis, ich finde mit all seinen Facetten, das ist ja schon einfach ein geiles Ding und sich in diesem Mikrokosmos zu bewegen, diesen Mikrokosmos mitzugestalten und an diesem Mikrokosmos vorbei irgendetwas zu tun, das finde ich schon immer geil und ich weiß gar nicht, ob es bei mir darum geht, lieber Ausbruchsfilme oder lieber Zustandsfilme zu machen, so oder zu schauen. Aber wenn ich ehrlich bin, so ein Film, der auch für mich entscheidend war, wo ich gesagt habe, ja, Mann, das irgendwie finde ich das cool. Irgendwie wäre ich da auch gerade gerne. Das war
Female Prisoner.
Nein. Okay, okay. Ich finde, da muss man auch nochmal einen Unterschied machen.
Ja, muss man.
Aber
der
nein,
hat sich nur gerade angeboten, ja.
Ich sag nur halt so, aber ein Film und ich, was soll ich sagen, sorry, ich war jung, hatte nichts zu tun, Besseres zu tun, als mir diesen Film 80 Mal reinzuziehen, obwohl er lang ist, war Blood in, Blood out, ja. Und der spielt noch nicht mal zu groß, also ich würde sagen, der meiste Anteil des Films spielt noch nicht mal im Knast, aber der Anteil, der im Knast spielt, und er ist laut Wikipedia auch auf der Liste der Knastfilme, der hat mir halt immer gut gefallen, weil ich mochte das, wie die La Onda ihre Struktur da aufbaut und wie diese ganzen Gangs da sind und so weiter. Voll. Und ich fand das auch nicht wirklich harmlos, muss ich sagen. Das hatte schon eine gewisse Trostlosigkeit.
Nee, auch. Also wenn du irgendwann mal einem Film eine falsche Wertung gibst, aus meiner Sicht kriegst du auch so ein Messer unterhalb der Gürtellinie. Also das hat mich sehr beeindruckt, wo dieser Typ mit diesem Messer, wo sie so viel reinstechen müssen, dass der verblutet, aber es muss unterhalb der Gürtellinie. Also wenn so diese ungeschriebenen Knastgesetz oder diese Parallelwelt, auch wenn so wie Drogen hergestellt wird, wie Alkohol hergestellt wird, wie Handys reingeschmuggelt werden. Also wenn halt wirklich diese Welt von Leuten, die seit Jahren schon sind und immer wieder neue Workarounds finden müssen, das finde ich auch super faszinierend. Also wenn diese Welt so gezeigt wird. Deswegen würde ich ganz kurz mal von Film abweichen und eine sehr große Empfehlung für Oz aussprechen, diese HBO-Knast-Serie. Die ist fantastisch. Also wie eine Serie hat halt auch viel Zeit, diese zermürbende Zeit darzustellen. Also wenn du Leute über 8 Jahre im Knast begleitest, das ist halt unglaublich gut, schauspielerisch extrem gut und da ist halt auch niemand unschuldig. Und ich check nicht so ganz, warum Oz nicht so große Schlagzeilen gemacht hat. Ich glaube, weil es halt so die erste Qualitätsserie von HBO war, weil da passieren Sachen, die so unglaublich hart sind, dass ich aus heutiger Sicht immer noch denke, krass, dass sich das HBO damals getraut hat. Also ich erzähle eine meiner Lieblingssequenzen kurz. Da muss ein jüdischer Zahnarzt einen von den White Aryans behandeln und denkt sich so, ach, dem pflanze ich ein bisschen Zahnfleisch von einem der schwarzen Mitinsassen hier ein. Und erzählt ihm das dann später. Der schneidet sich sofort mit dem Skalpell das gesamte Zahnfleisch raus, geht dann zu den White Aryans, erzählt denen das. Die sagen so, ja, aber das Blut von dem war ja trotzdem dein Körper und schlagen ihn tot. Und das ist so ein kurzer Nebenplot in einer Folge. Und auf diesem Härteniveau ist das alles. Und jetzt habe ich seinen Namen natürlich vergessen. Wie heißt der von Whiplash?
J.K. Simmons tätowiert Simmons tätowiert in der ersten Folge einem anderen Insassen ein Hakenkreuz auf den Arsch.
Ja, weil das seine Property ist.
Ja.
Und es wird nie zurückgewichen, es wird nie irgendwie einen Gang rausgenommen. Und jeden zweiten Schauspieler kennt man inzwischen aus anderen Serien. Also riesengroße Empfehlung. Das ist super spannend und halt auch sehr konsequent. Super gute Dramen spielen sich ab. Also eigentlich eine meiner Lieblingsserien.
Ja, Oz hat das tragische, ewige, tragische Schicksal, die Serie vor Sopranos gewesen zu sein.
Ja,
die zwar schon die Qualität von Sopranos vorweggenommen hat, aber eben nicht aus dem Schatten von Sopranos raustreten konnte. So.
Ja, weil Sopranos ja auch deutlich zugänglicher war. Also gerade
hast du einen Pilot von André, was Oz war dein erster Knastfilm?
Also als wie radikal ich den damals empfunden habe.
Der erste ist echt schwierig. Ich vermute fast auch, dass es Shawshank war, an den ich mich zumindest klar erinnern kann. Vielleicht war es aber auch Green Mile. Es könnte auch Green Mile sein. So
Potato, Potato. Mal,
an den ich mich bewusst erinnern kann. Und was Tino vorhin gesagt hat am Anfang, muss ich auch sagen, ich fand auch früher immer die Ausbruchsfilme geiler. Wo es ganz klar um den Plan ging, zu entkommen. Und dieses, der Knast-Alltag, den zur Hauptstory zu machen, da habe ich jetzt später dran Gefallen gefunden, weil mal jetzt von Shawshank abgesehen, ist es ja doch meist eher harscher und dreckiger und düsterer. Und deswegen war ich da auch immer eher so auf die Ausbrüche drauf aus und weniger dieses Knast live. Das hat mir dann erst später besser gefallen. Hm. Ich meine, zu 30% natürlich auch Conair, ne?
Ja. Leider ja.
Ja, gut, aber dann könnten wir jetzt auch The Rock nennen, ne?
Wenn wir den Flugknast und in den Knast einbrechen mitzählen, dann.
Spielt ja nur mal zu wie viel Prozent auf Alcatraz? Also, ich meine, das ist ein Knast.
Ja.
Der zweitbeste Gefängnisinselfilm nach Battleship Island.
Stimmt. Hier, das wären mal, jetzt kommen wir mal zu den Tipps abseits der Dings. Hm. Obwohl, ich weiß nicht, ich habe auch überlegt und gerätselt, ne? Weil ich habe unter anderem Artikel gefunden, da weiß ich nicht, da hat man auch Namen wie oder Titel wie Schindlers Liste mit ins Rennen gebracht, ja. Und
ja,
ich weiß nicht, ich finde Konzentrationslagerfilme, also oder Holocaust-Filme dann im weiteren Sinne, würde ich da jetzt nicht so reinzählen. Und Tino hast es ja schon gesagt, ein Film, der mich auch als kleiner Junge sehr geprägt hat. Aber ich war wirklich am Hadern. Kann ich den dazu zählen oder nicht? Ist natürlich Gesprengte Ketten, The Great Escape, so.
Mm.
Aber es ist halt ein Kriegsgefangenenlager, ne? Und ja, es ist schon ein bisschen, es ist halt schon deutlich besser als ein richtiges Konzentrationslager oder Arbeitslager. Aber es ist schon irgendwie Krieg, es ist schon irgendwie eine andere Situation. Da gibt's ja, dann diesen ganzen Offizier-Gentleman-Kodex, den sie da an den Tag legen und so. Ich weiß nicht, ob man das wirklich gleichsetzen kann mit einem richtigen Knastfilm.
Ja. Ich glaube auch, dass man da, auch wenn das natürlich ein bisschen zynisch wirkt oder so, man muss da, glaube ich, einen Strich ziehen, weil Knastfilm ja gerade diese Normalität, also was in kriegsfreien Zeiten passiert, das soll ja im Gefängnis quasi stattfinden. Also in 10 Jahren werde ich diese Folge hören und drüber lachen müssen, dass ich gesagt habe, dass Krieg Ausnahmezustand ist. Aber im Idealfall sind Kriege ja Ausnahmezustände und alles, was dann in der Zeit passiert, auch. Aber es geht ja gerade darum, was passiert, wie du ja am Anfang halt auch gesagt hast, wie behandelt eine zivilisierte, normale Gesellschaft, die keine Zwänge durch Krieg oder sonst irgendwie hat, ihre Gefangenen, beziehungsweise wo werden die Gefangenen eingesperrt? Und deswegen würde ich es auch auf primär richtige Gefängnisse oder auf so Metapher-Gefängnisse. Ich habe jetzt eine Plattform nicht dabei, aber das würde ich zum Beispiel auch als Gefängnis sehen in so einem weiteren Sinne. Wobei man halt auch sagen könnte, das ist eher ein Experiment. Genauso Cube ist auch ein Gefängnis, ist aber gleichzeitig auch ein Experiment. Also ich habe schon Filme mitgebracht, wo ich morgen auch theoretisch sitzen könnte und wüsste, wie ich da hingekommen bin. Nämlich unschuldig, ist mir gerade aufgefallen, aber dass ich da unschuldig, aber halt keine, die auf irgendeiner Metapher-Ebene agieren oder Allegorie-Ebene.
Ja. Ja, einen der letzten, die ich noch so in Erinnerung habe, das ist auch schon wieder her, ein paar Jahre her, aber der mir sehr positiv in Erinnerung geblieben ist und der mal wieder so ein Ausbruchsknastfilm ist, wo auch wieder es eher darum geht, so mit teils obskuren und mal beide Augen zukneifenden Mitteln irgendwie zu entkommen, so absurd und an der Realität vorbei die Pläne auch sein mögen. Und das war dieser Escape from Pretoria mit Daniel Radcliffe.
Das waren ja politisch Gefangene, ne?
Genau, wo es um dieses Apartheid-Geschichte in Afrika ging, was auf einer wahren Begebenheit basiert. Das war halt total albern natürlich ab einem gewissen Punkt, wo es dann ging, irgendwelche Schlüssel zu klauen, die zu kopieren, Wände aufzukratzen über Monate und sowas. Aber das mochte ich irgendwie, weil das als Gesamtkonzept wieder aufgegangen ist. Und ob das dann nachher genauso war in echt, don't care. Ja, aber es war als Film, es war hyperspannend, halt natürlich immer dieses Nicht-erwischt-werden-Ding so. Da habe ich ja gemerkt, das ist schon das, was ich richtig gerne mag. Dieses immer im Geheimen operieren, gucken, wem man vertrauen kann im Knast. Den Leuten, auch nur den Leuten was davon erzählen, wo du 200% sicher bist, so dass du denen vertrauen kannst, dass sie nicht am Ende auf den Rücken fallen. So. Den fand ich echt überraschend stark. Sowas gefällt mir schon immer noch sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Ja. Aber dann brauchst du quasi den Protagonisten, der gegen das System angeht, weil er halt irgendwie auch in die Mühlen, nicht ganz verschuldet in die Mühlen des Systems geraten ist, oder?
Das mag ich schon sehr gerne. Das hat natürlich, wie du auch schon gesagt hast, das ist so eine gewisse Verklärtheit natürlich ein bisschen drin und vielleicht auch so eine gewisse Romantisierung des Ganzen, weil gerade bei den Filmen dann oft eben dieser sehr raue Knastalltag, wie wir ihn jetzt hier auch bei Ghost in the Cell zum Beispiel haben, dann eher in den Hintergrund rückt, ne? Dieses typische mit wem darfst du wo begegnen, wen darfst du nicht schief angucken und so. Das gibt's zwar auch bei Pretoria war das auch teilweise drin, aber nicht so ausgeprägt. Aber ich mag das dann schon, ich mag das gerne eben eher dieses Point-and-Click-Adventurige, sich irgendwie daraus zu befreien, auch mit den absurdesten Mitteln, irgendwie Wachmänner beobachten, welchen Rhythmen sie da die Zellen abgehen und sowas. Das mag ich total gerne. Das ist mir einfach wieder aufgefallen, dass das, glaube ich, mein Lieblingsknast Aufbausetting ist im Film. Aber wie gesagt, ich kann mittlerweile auch andere Sachen schon gutieren, so irgendwie, oder verstehe mittlerweile auch andere zu schätzen. Aber das war der letzte, wo ich mal wieder gemerkt habe, dass das schon, glaube ich, das ist, was mir so im Knast-Genre trotzdem immer noch am besten reingeht.
Das ist ja also Gefängnisfilme haben ja immer das große Problem, dass sie, je realistischer sie werden, desto öder werden sie. Also sie zeigen uns ja Ausnahmen und sagen ja, es ist Alltag. Aber es ist ja halt nicht so. Daniel macht schon mit den Händen, aber ich habe nicht so eine ausgeprägte Knasterfahrung wie Daniel. Er kann dann gleich nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Und was André gerade gesagt hat, sehe ich auch so. Und gerade so ein Film wie Escape from Pretoria lässt ja auch recht deutlich, dass es wahrscheinlich nicht ganz so gewesen ist, dass hier viel dramaturgisch beschleunigt wird, weil ja vieles auch so Timing-Sachen sind, die halt im Sinne der Dramaturgie hinhauen. Und sowas finde ich auch immer nur kritisch, wenn dann halt, das finde ich bei Escape from Pretoria nicht wirklich gegeben, wenn dann so das ganze Land irgendwie verdammt wird oder so. Also das ist ja oft dann bei Filmen. Also ich finde nämlich auch Midnight Express, so spannend ich den halt auch finde, aber die Türkei wird da ja einfach wie ein Land, wo man nie hinfahren darf, dargestellt. Und vermutlich geht es in den Gefängnissen auch so ab, aber diese Zwischenstufen, die irgendwann sich mal so in den letzten 20 Jahren in Filme reingeschlichen haben, fehlen halt früheren Knastfilmen oft. Also es ist meistens auch so, der Typ ist unschuldig, alle sind böse, außer die Gefangenen und eine Person muss raus. Und das hat ja auch immer so das Ding, was ja quasi immer die Institution legitimiert. Einer ist unschuldig, 99% nicht. Also das Prinzip Gefängnis ist schon valide, das müssen wir unbedingt aufrechterhalten. Und ab und an passiert halt mal ein Fehler, aber die Person wird schon stark genug sein, aus eigenen Kräften rauszukommen. Also diese Romantisierung ist schon oft drin. Aber ich finde es dramaturgisch gleichzeitig schwierig, das anders darzustellen, als so auf so eine Heldengeschichte, auf so ein Individuum runterzubrechen.
Mist, jetzt sind mir in diesem Monolog so viele Filme eingefallen, wo ich jedes Mal gesagt habe, ah, was ist mit dem? Was mit dem?
Ja, mach.
Ich überlege gerade. Also, ja. Was ich hinzufügen wollte, einen der ersten Knastfilme, die ich tatsächlich gesehen habe, ist mir jetzt nochmal eingefallen, ist ein Film mit James Cagney. Der ist aus dem Jahre 1930. Mhm. Each Dawn I Die heißt er. Jeder Tag stirbt. Da spielt James Cagney wohl ein Reporter, der halt in den Knast kommt und dann irgendwas dann damit beweisen möchte. Ich habe es nie ganz verstanden. Mhm. Ich habe nur gewusst, am Ende gibt's einen Knastaufstand. Und die müssen sich gegen die Nationalgarde irgendwie rumballern. Und dann sind sie da so eingekerkert, ich glaube, in der Toilette am Ende, in so einem Gang. Mhm. Und ich fand den immer richtig, richtig cool, weil ja, diese ganzen Hierarchien und all dieser Alltag und so weiter, natürlich auch auf Hollywood getrimmt und romantisiert und so, aber das mochte ich schon damals. Das hat mir immer gefallen, wie die halt versuchen. Aber ja, allzu realistisch darf es nicht sein. Ich weiß nicht, da würde ich zwei Filme entgegenhalten, sogar einen relativ jungen.
Ja, ich habe auch noch welche als Beispiel dafür. Ich meinte nur, im klassischen Hollywood-Film da wird ja oft so gesagt, diese Person soll nicht so behandelt werden, aber es wird nie gesagt, niemand soll so behandelt werden. Also diese Systemfrage wird nie gestellt. Ja. Sondern es wird halt immer so gesagt, ja, okay, wenn der Gefängniswärter so böse ist, müssen wir halt jemand anderen einstellen. Aber das System an sich ist schon geil. Also Gefängnis ist geil, aber das muss ja auch gefragt werden. Oder auch die Todesstrafe wird ja auch selten hinterfragt.
Bei Lock-up?
Außer bei Leuten, die unschuldig sind.
Bei Lock-up wird sie doch hinterfragt. Mit Stallone?
Naja, bei Dead Man Walking auch so ein bisschen, aber es ist dann schon auch immer eher wie so ein Spannungselement und sie wird ja auch nicht generell hinterfragt, sondern ja auch wieder für diese Individuen. Ja. Also es wird ja selten systematisch hinterfragt und strukturell, weil du ja auch, ich will nicht zu sehr auf Shawshank Redemption rumhacken, weil du hast halt mit Red einen der prominentesten schwarzen Filmcharaktere überhaupt. Aber der Film spielt wieder 1947 zu einer Zeit, wo immer mehr Schwarze in Gefängnisse gesteckt wurden unter den nichtigsten Gründen in Amerika. Und dann wird halt ein Film zum Erfolg, der 1947 spielt, während das eigentliche politische Problem dadurch dann halt auch irgendwie wieder schön gefärbt wird. Also es sind viele Filme nicht in der Lage, das wirklich zu kritisieren. Aber das ist ja auf anderen Gebieten genauso, dass es schwierig wird, weil so abstrakte Kritik am System ist halt auch immer ein bisschen öde.
Ja,
das
aber
muss man halt leider auch sagen.
Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass bei vielen Filmen im Knast irgendwie schon ein bisschen außer Acht gelassen wird, dass Leute halt mal da drin, warum Leute mal da drin gelandet sind. So.
Ja, genau, also sie sind einfach da.
Genau, sie sind einfach da. Ein Film, den ich wirklich sehr, sehr mag und den kann man schon, glaube ich, als Knastfilm bezeichnen, ist hier der unbeugsame Cool Hand Luke. So, mit Paul Newman. Mhm. Und ich meine, wir sehen am Anfang, wie er halt Parkuhren kaputt macht, so, ja. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das ein richtiger Schwerverbrecher ist, der es verdient, im Knast zu sitzen, so. Und da wird ja dann auch immer so ein bisschen halt auch, wie soll man sagen, die Brücke für die Zuschauer geschlagen, um da irgendwie.
Ja, aber das ist ja wieder das Problem. Wäre ein Kindervergewaltiger, würden wir das alles doch ganz anders sehen. Aber es geht doch nicht darum, dass die Person Verbrechen begangen hat, wo man als Zuschauer sich so denkt, damit kann ich gerade noch so leben. Es geht ja darum, was selbst das die niederste Kreatur irgendwie verdient hat und wie wir diese Personen im Knast behandeln. Das ist ja das Problem, dass du meistens Knastfilme siehst und die Verbrechen, die die Leute begangen haben, ist eher entweder so, wo man so denkt, geht so, oder, aber sie bereuen es ja auch aufrichtig, es tut ihnen leid. Also das finde ich ja bei Oz so geil, dass viele von denen so sagen, ja klar habe ich das gemacht. Ja. Würde ich auch jederzeit wieder machen.
Und ich würde jetzt zwei Filme entgegenhalten.
Ja, gerne.
Die da so ein bisschen, oder beziehungsweise die versuchen, ja, dem entgegenzuwirken. Hm? Ein Film aus Deutschland heißt, oder ja, ich meine schon Deutschland oder oder Österreich, heißt Große Freiheit. Mit, mit Herrn Friedrich und mit Franz Rogowski in der Hauptrolle, der in den Knast, im Knast landet, weil er halt schwul ist. Zu einer Zeit, als das nicht erlaubt war. In Deutschland. So, beziehungsweise sich öffentlich, sage ich mal, homosexuell irgendwie auszuleben. Das war zeitweise mit Knast bestraft, so, weil dieses Gesetz noch irgendwann während des Dritten Reiches entstanden ist und bis wirklich in die, ich glaube, späten 70er mit reingetragen worden ist. Mhm. Und den Film fand ich klasse, weil er halt wirklich auch eigentlich echt nur Alltag zeigt, nicht zu überdramatisiert und hier halt einfach zeigt, was für ein bescheuertes Gesetz irgendwie für zu welch schlimmen Zuständen und was das halt mit Menschen teilweise anstellen kann, so die dafür bestraft werden, dass sie einfach halt nicht in ein gewisses Bild, in eine gewisse Gesellschaft oder eben in eine gewisse Norm passen, so. Und den fand ich wirklich, den fand ich richtig stark. Der hat mein Herz gebrochen. Und ein Film, der diese Institution in ihrem Alltag meiner Ansicht nach wirklich echt eindrücklich zeigt und dann halt eben die Frage zulässt, ist das wirklich so gut, was man da macht? Und ein Film gleichzeitig, der für mich auch wirklich ein Film ist, der mich hart verstört hat. Auch ein deutscher Film. Für mich die Entdeckung des Frederik Lau. Pico. Ja, also ich weiß nicht. Wir reden in Deutschland viel zu selten, glaube ich, über Pico. Aber ich finde, Pico ist echt ein starker Film, beziehungsweise ist echt ein mieser Film. Wir kennen wahrscheinlich, oder viele kennen wahrscheinlich eher den Stiefzwilling dazu von Uwe Boll, nämlich Siegburg. Aber eben die beiden Filme basieren auf dem gleichen Ereignis, dass da ein junger Mann in den Tod getrieben wurde während eines, wie soll man sagen, Wochenendes, an dem halt keiner da war, um diese ganze Eskalation, die dort in einer Zelle in Siegburg stattgefunden hat, aufzuhalten. Oh, und dieser Film, ey, wirklich, der hat mich fertig gemacht. Der hat mich echt gebrochen. Und weil der, das ist so einer der wenigen Filme, wo ich sage, ey, das ist alles so desolat, das ist alles so, ich glaube, die Jungs sitzen da nicht wirklich umsonst, auch wenn ich nicht verstehen kann, wie dieser eine zarte Junge da irgendwie, warum der halt dann gleichgesetzt wird mit ein paar anderen Leuten, wie eben Frederik Lau. Aber, ja, das ist ja eine Einrichtung, die versucht, irgendwas zu korrigieren, was sie gar nicht mehr in der Lage ist zu korrigieren, ja, und die da zeigt, wie Leute da einfach stumpf ihren Alltag irgendwie, ja, absitzen und eben dann genauso sehr abstumpfen, so dass es halt eben zu solchen Situationen kommt, in denen halt eine Gruppendynamik sich genau das aussucht, was am leichtesten irgendwie zu manipulieren und zu quälen ist, nämlich das schwächste Glied, so. Und wirklich.
Das finde ich bei Pico auch echt gut gelungen, wie der Film so verdeutlicht, dass das Gefängnissystem ja oft auch einfach nur jemanden kurz aus dem Spiel nimmt, aber dann eigentlich noch gefährlicher wieder zurückgibt. Also eine Rehabilitierung oder irgendwelche Sozialisierungsmaßnahmen finden da ja kaum statt. Ja, und natürlich ist das auch ein Zeichen von einem überlasteten System, aber es ist ja auch immer die Frage, ist Gefängnis wirklich die beste Form, um Verbrechen zu bestrafen, beziehungsweise um zu verhindern, dass diese Menschen erneut Verbrecher werden?
Ja, aber ja, also Große Freiheit, Pico, direkt zwei Filme meiner Ansicht nach, zwei Gefängnisfilme aus Deutschland, so, die echt, die halte ich für vorzeigbar und empfehlenswert, so, wenn es um das Thema
geht. Halte ich auch wieder so Kritik auf allerhöchstem Niveau. Sie machen es halt auch wieder an Einzelschicksalen fest, ja, aber immerhin so, dass es stellvertretend für ein ganzes Problem wird. Das mag ich auch sehr gerne.
Also aber Große Freiheit. Siegburg war ja nun mal halt ein Einzelschicksal, ne? Was soll man jetzt sagen?
Ja, ja, aber es passiert wahrscheinlich nicht in der Intensität. Wahrscheinlich sterben die Leute nicht. Aber dass dann nicht eine Hackordnung stattfindet und das schwächste Glied nicht trotzdem noch mehr leiden wird unter den anderen, wird wahrscheinlich in jeder Gefängnisinstitution stattfinden.
Ja.
Also es gibt ja auch ganz oft Studien, dass die Darstellung von Gewalt im Gefängnis natürlich stark übertrieben wird. Aber natürlich ist das kein Ort, an dem man sich sicher fühlt.
Wie, und du willst etwa sagen, Undisputed 1, 2, 3 sind frei erfunden? Oder 4 sogar?
Weiß ich nicht. Ich Space on a True Story stand doch da, meine ich.
Ja. Ja, aber das ist dann wieder die andere Sorte Knastfilm, die ich halt auch gern gucke.
Ja, ja. Ja, natürlich. Also ich meine, das ist ja immer, also man ist bei sowas ja immer in so einem Zwiespalt. Natürlich müssen wir auch Story of Ricky erwähnen. Das ist ja alles. Also man kann ja ein Setting, ich fände es halt nur, wenn sowas wie Undisputed 1, 2, 3 und 4 versuchen würde, Urteile zu machen oder halt sagen würde, ja, Gefängnis ist geil, weil da kann man gut kämpfen. Das wäre ja zu lächerlich, dass man sich ernst nehmen könnte. Aber das ist ja halt dieses, wo man, glaube ich, am Anfang sich schon bewusst machen muss, spielt ein Film im Gefängnis und was bedeutet das Gefängnis dramaturgisch eigentlich dafür? Und sowas wie Undisputed spielt im Gefängnis, aber das könnte auch im Kolosseum spielen. Also man müsste einen Grund finden, warum die Leute da sind, aber das ist halt ein Setting, das ist nicht, das, die dramaturgische Bedeutung ist da ja irgendwie nicht wirklich gegeben. Man kann ja die Leute im Gefängnis, dann weißt du genau, ja, die können gut zuhauen und dringend haben schon mal Leute umgebracht. Das ist ja eher Charakterzeichnung als sonst irgendwas. Ich würde aber noch mal eine sehr große Lanze sprechen für Carandiru von Hector Babenco aus Brasilien. Und Hector Babenco hat ja eigentlich alle lateinamerikanischen Knastfilme alleine gedreht. Von ihm ist auch Costa Spinnenfrau, den ich auch gleich noch erwähnen möchte. Aber Carandiru hat mich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, auch richtig weggefetzt. Gerade weil der eine relativ passive Figur in den Mittelpunkt stellt. Also da kommt ein Arzt in dieses Carandiru-Gefängnis in Sao Paulo und dieses Gefängnis ist schon längst von den Insassen übernommen worden. Die organisieren da alles selbst, die haben eigene Hierarchien, die haben eigene Möglichkeiten, Konflikte zu lösen, eigenes Justizsystem, Sexualität, Drogen, Religion ist auch geregelt und natürlich gibt's dann auch in so einer Parallelgesellschaft gibt es dann Konflikte und das kulminiert dann auch in einem Massaker, was 1992 wirklich stattgefunden hat, wo halt 111 Gefangene gestorben sind. Und dieser Arzt ist halt dabei, muss aber eigentlich ungläubig und ohnmächtig zugucken, wie sich das entwickelt und wie quasi der Staat dieses Gefängnis schon aufgegeben hat. Also war einfach gesagt, ich mache nur eine Metapher, vor dem Gefängnis steht ein Panzer und er schießt ihn, der rauskommt, aber was drinnen passiert, ist egal. Es wird einfach wirklich nur noch verwahrt. Und das ein bisschen
so wie bei Get the Gringo quasi.
Ja, ja, nur halt noch deutlich krasser und auch deutlich brachialer. Halt auch diese überfüllten Zellen, dieses, man blickt überhaupt nicht durch, man weiß nicht, wie man vertrauen kann. Und dazu gibt es noch eine Dokumentation, die parallel entstanden ist. Das heißt Prison of the Iron Bars. Und da in einem der wenigen Sozialisierungsversuche haben 20 Insassen da Kameras bekommen im Gefängnis, wurden mehrere Monate in Filmdrehen unterrichtet und konnten da ihren eigenen Alltag halt dokumentieren, kurz bevor dieses Gefängnis abgerissen wurde. Weiß ich nicht, ob die irgendwo zu kriegen ist, aber das fand ich sehr beeindruckend. Einerseits diesen Spielfilm zu sehen, der auf dieses Massaker zuläuft, und einerseits diesen Alltag zu sehen, den die Leute filmen und man sich so dachte, ja, man könnte irgendwie Szenen auch hin und her schneiden und man würde es nicht wirklich merken. Dann würde ich noch Costa Spinnenfrau. Der, weiß ich gar nicht, warum der so bekannt irgendwie ist. Ich glaube, weil er für den Oscar als bester Film nominiert war und weil, ich glaube, William Hurt spielt eine der Hauptrollen. Und da geht's um zwei Leute, die in der Zelle sitzen. Der eine ist ein marxistischer Revolutionär, der andere ist ein queerer Filmfan. Und am Anfang haben die halt gar nichts miteinander gemein. Man merkt halt, okay, die sind beide nicht körperlich so stark, dass sie sich gegenseitig totschlagen, aber sie verachten sich gegenseitig. Der Marxist verachtet den Queeren wegen seiner Queerness, der Queerness verachtet den Marxisten wegen seiner politischen Überzeugung und weil er halt Schwule hasst. Und allmählich nähern die sich an und erzählen sich gegenseitig Filme, die sie gesehen haben. Und darüber schaffen sie halt so imaginäre Gegenwelten, obwohl der Film fast komplett im Gefängnis spielt, wird dadurch ihre Welt immer größer. Und der ist sehr berührend, sehr intim, sehr emotional, aber schafft es immer nicht kitschig zu werden, jedenfalls in meiner Erinnerung. Also das fand ich auch schon sehr gelungen, dass man halt auch im Gefängnis sowas wie eine zärtliche Liebesgeschichte erzählen kann, ohne dass das irgendwie kitschig wird.
Gab es ja jetzt ein Remake von, was ja so sang- und klanglos irgendwie.
Ja, ja, das habe ich mich nicht getraut anzuschauen.
In die Welt geschickt worden ist. Ja. Aber bevor wir jetzt hier die ganze Zeit reden, Tino, lassen wir mal unseren Kollegen André zu Wort kommen. Ja. Was er denn so auf dem.
Ach stimmt, der hat ja
Herzen
dieses
hat.
Wochenende knastfrei.
Mein Ausgang ist wieder ist nur für Genre-Geschehen-Aufnahmen da.
und um sich noch ein Tattoo zu machen. Noch eine Knastträne.
Ganz recht. Ja. Bin noch mal durchgegangen und hab noch einen gefunden, den ich aber leider noch nicht fertig geguckt habe. Aber ich weiß nicht, ob einer von euch den gesehen hat. Hat einer von euch diesen Waste Man geguckt von letztem Jahr?
Nee, mhm. Den habe ich aber auf der Liste.
Ja.
Und da auf jeden Fall, also den habe ich leider nur angefangen. Da will ich aber noch weiter reingehen, weil der, bis so weit fand ich ihn auch echt stark. Weil der eigentlich auch genau die Formelhaftigkeit hat, erstmal des typischen Knastalltags, also kein typischer Escape-Film. Aber den fand ich halt spannend, weil es da auch eben so geht, dieses unter die Fittiche nehmen, so von einem Neuankömmling und eben auch dieses, wer behauptet sich wie, die Dynamiken, die Klassengesellschaft im Knast so. Das fand ich bisher schon sehr, 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 sehr spannend. Und der hat auch eine echte, ja, sehr unangenehme Atmosphäre, fand ich. Und der ist auch sehr ungeschönt vor allem zeigt. Das ist so nicht diese typische Knastromatisierung, von der ich jetzt eben ganz halt geschwärmt habe. Aber wenn du ihn gesehen hast, Tino, kannst du noch mehr dazu sagen? Gänze?
Ich mochte den auch. Der macht halt das, was viele Knastfilme auch machen, nur 80% besser als die meisten. Also er hat ein bisschen dieses Comes at Night Problem, finde ich, dass man so denkt, ah, richtig nice, aber wie oft habe ich das halt schon gesehen? Was auch nicht so wirklich schlecht ist, aber es lässt halt also wenig Platz für Überraschungen oder dass man so denkt, ach, hier wird mal ein anderer Approach probiert. Schauspielerisch ist es halt super, weil ich mag Johnson super gern. Und das war auch so der Hauptgrund, warum ich ihn geschaut habe. Also toller Film, aber ist jetzt nichts, wo ich so innerhalb dieses Knast-Genres oder so sagen würde, so einer der stilprägenden oder epocheprägenden oder irgendeiner von denen, über den man in 10 Jahren noch sprechen wird. Hm. Aber schon ein echt guter Film.
Ja, nee, also bisher, wie ich geguckt habe, ich fand die Atmosphäre halt irgendwie stark, weil der wirklich, wie gesagt, sehr ungeschönt ist und sehr so down to earth halt eher. Ohne große Überhöhungen, das fand ich halt irgendwie stark. Würdet ihr eigentlich Shotcall einen Knastfilm nennen?
Ja. Eher nicht,
ne? Ist ja eher Post-Knast.
Also ich würde schon sagen, also ich würde Shotcaller schon nennen, weil ich finde, Shotcaller zeigt tatsächlich mal nochmal auf eine ganz andere Ebene Dinge oder Abläufe in diesem Knast. Allein diese ganze Kommunikation mit diesen kleinen Zettelchen da auf dem Klo und was weiß ich so. Ich fand, Shotcaller war ein Einblick ein ziemlich versiert wirkender Einblick in eine moderne Knast, in einen modernen Knastalltag. Ich habe dem da viel abgekauft.
Ja.
Also gerade dieses, für mich wirkte das alles sehr realistisch, so von den Abläufen her, von den Mechanismen her, die sie da irgendwie machen und so. Oder die sie da haben.
Also man kann sich genau vorstellen, dass das so ablaufen könnte.
Ja, genau.
Aber wie gesagt, im Film geht es ja dann auch noch viel auch um das nach dem Knast natürlich, ne? Um den Clou quasi.
Ja, also in Blood Out, wie gesagt, da geht es ja davor und danach auch noch um eine Menge um davor, danach, ne? Also das ist ja, Knast ist zwar immer wieder Bestandteil, aber es ist ja nicht der Großteil des Films.
Ja, absolut. Genau. Deswegen, aber ich finde es trotzdem erwähnenswert, immer wieder, trotzdem kann man auch nochmal nennen. Ja, Brawl in Cellblock haben wir ja schon benannt, genau. Den haben wir auch noch.
Wobei der, ich den ja den
auch durch seine Überhöhung, ja.
Ja, genau. Ich würde den auch eher in so dieses schon in sowas, in die gleiche Ecke wie, weiß nicht, mit Stählerner Faust und Tango und Cash und irgendwie sowas nehmen, so.
Ja. Und auch Story of Ricky, weil er ist halt einfach total überzogen.
Ja.
Ne, also er zeigt natürlich überhaupt gar keinen, sag ich mal, abbildbares Knastlife, sondern da geht es ja auch viel mehr um die Sache und da geht es ja viel mehr um die Präsenz auch von der Gewaltausübung und die Gewalt kommt ja auch nicht durch den Knast, sondern die kommt ja auch durch Vaughns Charakter vor allem auch und so.
Und aber ich finde bei Story of Ricky schon irgendwie, also so ähnlich wie auch bei so Filmen wie Rollerball oder Death Race, wo halt wenig über das System gesagt wird, aber man sieht genug, um sich so zu denken, ja, aber wie soll hier auch jemals was Gutes, also das Gefängnis, das ist doch eine Endstation. Niemand wird hier mehr rauskommen. Also ich finde schon, es ist wenig drin, aber es ist sehr effektiv, was so irgendwie so ein Statement setzt.
Ja, Statement ist halt Knast. Der Knast, den du da siehst, ist halt die absolute Hölle. Wenn du einmal drin bist, bist du eigentlich tot, außer du hast supermenschliche Kräfte und kannst alle tothauen. So
Oder du kannst gut Auto fahren.
Ja.
Also deswegen, du musst halt irgendwas können.
Genau, du musst halt was können. Du musst halt sehr gut sein, um da irgendwie sich zu behaupten. Und das hat ja dann schon fast so eine Das finde ich bei Brawl halt auch, das ist ja fast schon so ein Fantasy-Knast. Also auch wenn der jetzt nicht über so, nicht so überzeichnet ist, aber was darin passiert, das ist ja schon so eine eigene Parallelwelt. Was Knast ja auf jeden Fall ist, aber da natürlich jetzt überhaupt nicht realistisch abgebildet so. Das ist klar. Ansonsten muss ich auch sagen, ich habe Vince schon mal einmal genannt, ich muss auch immer noch sagen, trotzdem die Knast-Szenen im Film, auch wenn das nicht der Hauptbestandteil ist, sind immer noch krass, finde ich, ist American History X. Ich finde, hat ein paar der trotzdem immer noch, finde ich trotzdem immer noch heftigsten Knast-Szenen, natürlich auch gerade aufgrund der ganzen Fremdenfeindlichkeitsthematik und der Dynamik da drin. Finde ich auch immer noch wieder, immer trotzdem immer wieder
harte Szenen. Glaubt ihr, die haben da noch deutlich mehr von gedreht? Ich meine, der Film hat ja auch so einen Kampf um die finale Schnittfassung, einen ewig langen Kampf oder so einen berühmten Kampf zwischen dem Regisseur und Edward Norton, die da ja wohl beide kräftig mitgewirkt haben.
Also ja, wahrscheinlich, also es gibt ja von jedem Film mehr als nur diese 90 Minuten, die dann ins Kino kommen. Ich denke schon, aber vermutlich werden sie ja vorher schon gewusst haben, was auf gar keinen Fall geht und was gehen könnte. Und vielleicht gibt es auch so was gehen könnte Material. Aber so viel mehr wird es wahrscheinlich da auch nicht geben.
Aber ja, war sicher bestimmt nach Ausufern da mal in der Frühversion. Ja, das waren noch so ein paar Filme auf jeden Fall von meiner Liste.
Um das Thema vielleicht auch mal in irgendwie auf eine Art positiven Film irgendwie in dem Bereich.
Den wollte ich vielleicht auch erwähnen.
Mitzunehmen oder beziehungsweise einfach zu sagen, hey, Alter, das ist ein Film, der ist ja echt mal schön. Er ist gar nicht so alt, aber ich war schwer beeindruckt von Sing Sing aus dem aus dem letzten. Also du willst wahrscheinlich hier auf Miracle in Dings, ne?
Ja.
Nee, ich wollte erstmal, mir war klar, dass du den nochmal nimmst. Ich meine, es gibt 4 Versionen. Aber ich wollte nochmal auf jeden Fall eine Lanze brechen für Sing Sing, weil von dem Film war ich gleich zweifach beeindruckt, denn zum einen fand ich die Story wirklich interessant. Sie zeigt irgendwie mal einen anderen Aspekt, dass das Justizsystem oder Strafvollzugssystem der Amerikaner nicht völlig in die Hölle führt, so, sondern vielleicht auch doch noch eine Chance irgendwie auf Ausweg hat. Ja, das fand ich echt cool, beziehungsweise zu sehen, wie Menschen versuchen, eben mit der Kunst einen Ausweg aus ihrer Situation zu finden, so. Und dann noch zu sehen, wer in diesem Film wirklich wichtige Rollen spielt. Ich glaube es bis heute, dass der Film bei den Oscars so leer ausging, aber zumindest wurde er mal erwähnt. Aber den fand ich echt stark. Ja,
das mochte ich auch. Also das zeigt ja auch mal wieder, was wir ja oft als These haben, wie schwierig es zu sein scheint, eine Utopie zu drehen. Erst recht bei Gefängnisfilmen. Also ein Gefängnisfilm, der sich positiv entwickelt, wo die Leute aber nicht unschuldig drin sitzen, sondern hier sind ja auch, das sind einfach Kriminelle, die aber trotzdem eine Chance verdient haben, wie sie sich die durch diese Musik, durch die Kunst dann zurückerobern und auch erkämpfen. Das war schön. Also das ist sehr... Das war sehr berührend, auch da wieder ohne kitschig zu sein, beziehungsweise nur in den richtigen Momenten kitschig zu sein. Ich finde, Sing Sing hat diese Balance sehr gut hinbekommen. Und ich finde, Miracle in Cell Block Number 7 ist halt auch eher eine humanistische Fabel, kriegt das auch sehr gut hin. Also das ist halt ein Film, man würde sich wünschen, dass Gefängnis wirklich so ist. Hier geht es aber auch um den geistig zurückgebliebenen Vater einer 6-Jährigen, die gerne einen Sailor Moon Rucksack hätte, aber dann hat der Vater nicht genug Geld, der Rucksack wird von einer anderen Familie gekämpft, er will den irgendwie haben und dann nächstens liegt das Mädchen tot auf dem Boden und wird festgenommen als Mörder, gesteht dann dieses Verbrechen unter Folter, ist aber unschuldig und dann darf auch das Kind immer die ganze Zeit ins Gefängnis kommen, den Vater besuchen. Es ist alles so rührend. Es ist super kitschig, aber auch super aufrichtig und sehr berührend. Also Miracle in Cell Block Number 7 kann ich alle verstehen, die denken, du hast sie doch nicht mehr alle. Wie kannst du das denn? Das ist so manipulativ mit dem geistig zurückgebliebenen Vater, der so süß ist. Das Kind ist natürlich süß. Alle Mitgefangenen sind süß. Er ist so unschuldig drin, aber es funktioniert sehr gut.
Hast also du alle 4 Versionen gesehen?
Nee, ich habe die indische geguckt, die ist auch überraschend gut. Und in die indonesische reingeguckt und gedacht, ja, das ist halt nicht so gut wie die beiden anderen, bestimmt aber auch gut genug, aber dann aufgehört. Also das hat mich jetzt nicht so gecatcht. Die südkoreanische schon die Uchi-Fassung.
Okay.
Die ist schon überlegen. Und bevor ich zu einem Film komme, den wir wahrscheinlich oder hoffentlich alle gesehen haben, möchte ich natürlich auch, weil es war ja erstaunlich indienfrei, das ändert sich jetzt, würde ich gerne noch Virumandi empfehlen. Da geht es um eine Menschenrechtsaktivistin, die ins Zentralgefängnis von Madras kommt, um da eine Untersuchung durchzuführen über die Todesstrafe, da mit Häftlingen redet. Und ihre Hauptuntersuchungsprobanden sind zwei Männer, die wegen einem Massaker mit 24 Toten verurteilt wurden. Und der eine ist lebenslänglich drin, der andere wartet auf seine Hinrichtung. Und die erzählen dieser Menschenrechtsaktivistin, was passiert ist, haben aber natürlich unterschiedliche Ansichten darüber. Und der eine sagt, ja, der war das. Dann der andere sagt, ja, ich war es irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Man muss ja immer auch mal die Umstände beachten. Und das wird so Rashomon-artig erzählt, immer mit Rückblenden. Der eine lügt vielleicht, der andere nicht. Dann kriegt sie von anderen Leuten wieder Infos. Also auch ein bisschen wie ein Point-and-Click im Gefängnis, um André ein bisschen spitz drauf zu machen. Während dann zeitgleich aber auch im Gefängnis so ein Aufstand immer weiter brodelt, sodass sie irgendwann auch so gegen die Zeit arbeiten müssen. Der ist Also inszenatorisch ist das der absolute Oberhammer. Mega Aufnahmen, super Schauspielleistungen, große Actionsequenzen. Er bleibt aber auch ziemlich klein, weil er halt nicht deshalb gegen die Todesstrafe argumentiert, weil da Unschuldige sterben könnten, sondern er argumentiert dagegen, weil halt menschliche Wahrheit nicht endgültig sein kann. Weil man ja nie weiß, wer erinnert sich wirklich, warum lügt jemand, lügt irgendeine Institution dazwischen. Also wie halt diese ultimative Wahrheit eigentlich gar nicht zu finden ist, weshalb die Todesstrafe eigentlich nicht durchgeführt werden dürfte, weil es ja immer sein kann, dass man später nochmal irgendwelche Indizien findet oder irgendjemand eine andere Aussage macht. Also innerhalb von so einem sehr brachialen, sehr zermürbenden, sehr düsteren Film gibt es halt immer wieder diese humanistische Botschaft. Den finde ich einen der besten Gefängnisfilme, die ich kenne.
Aber gäbe es nicht eine solche Form der Wahrheit, wenn genug Menschen live bei einem gewissen Ereignis dabei wären?
Ja, aber dann hast du bei 8 Blickwinkel nicht gut aufgepasst.
Doch, habe ich. Und schon bei ja, Blickwinkel 3 festgestellt, wer es ist.
Ja. Ja, okay. Ja, aber du hast ja auch verschiedene Interessen. Also hier geht es viel um so Landbesitz, wem gehören die Wasserrechte,
ja.
Wessen Stolz wurde verletzt. Also auch wenn genug Leute zugucken,
ich hab nur weiß grade, man halt nie. Ich habe nur gerade den Gedanken, den du ausgesprochen, das, was du ausgesprochen hast, mir durch den Kopf gehen lassen, ob es so eine absolute Wahrheit gar nicht geben kann. Ja, klar, ich meine, wenn irgendwo, also nehmen wir an, wir sehen einen Mord. Ein Mann bringt einen anderen Mann um. Und das wirklich auf einen öffentlichen Platz, so dass mindestens 50 Augen wirklich sehen, wie er dem anderen ein Messer in das Herz sticht. Sagen wir einfach mal so.
So. Ja.
Kann man aber dann
woher
wirklich
wollen wir wissen?
Ja, kann man wirklich das anzweifeln?
Du weißt aber nicht, ob es Totschlag ist, du weißt nicht, ob es Mord ist, du weißt nicht, ob es Mord aus Heimtücke ist, also die ganzen Sachen.
Okay, die Motivation weiß ich nicht, aber ich sehe den Akt des Umbringen oder beziehungsweise
genau,
den
Akt der Tötung. Genau, jemand hat jemand anderen getötet.
Genau.
Aber es kann ja auch sein, dass der den getötet hat, weil der ihn sonst töten wollte. Also wenn solange du die Motivation nicht kennst, kannst du die Wahrheit nicht kennen. Also du hast nur was gesehen quasi.
Aber das kann man schon als Wahrheit bezeichnen, oder? Also ich habe gesehen, wie ein anderer Mensch getötet worden ist. Das ist ja nicht falsch.
Ja, genau. Aber wenn der den umgebracht hat, einfach aus Spaß, weil er einen Menschen bluten sehen wollte, ist halt Mord aus Heimtücke. Falls das kein Mord aus Heimtücke ist, sind irgendwelche Jurastudenten und so hören. Ich habe auch nur gefährliches Halbwissen. Falls der aber Notwehr begeht, weil der gesagt hat, ja, ich bring dich heute um, ist es auch wieder anders. Also du hast gesehen, wie jemand anderem das Leben nimmt, aber du hast nicht gesehen, ob er ihn ermordet, aus welchen Gründen er ihn ermordet, ob es ein Totschlag war. Vielleicht war es ja auch ein ganz merkwürdiges Missgeschick.
Aber das ist dann ja wieder die Deutungshoheit. Und das ist ja doch.
Vielleicht war es ein Selbstmord auf Verlangen. Vielleicht hat er dem gesagt, ey, ich habe Krebs, bitte bring mich. Kann ja alles sein. Also ich weiß in dem Gedankenspiel, aber man weiß es halt nicht. Und die Grundaussage von diesem Viromantis ist da halt auch, solange der Staat fehlbar ist, also solange Fehler passieren können, solange darf halt die Strafe nicht unfehlbar sein. Und wenn du jemanden hinrichtest, ist es ja unfehlbar. Du kannst danach nichts mehr fixen, sondern also sagen, oh ja, das jetzt, wo wir das wissen, ist das natürlich ein bisschen doof, was wir da entschieden haben.
Okay. Und wie ist das im Falle eines Geständnisses? Weil Leute haben ja auch schon gestanden und wurden trotzdem umgebracht.
Ja.
Dann hängt es auch von der Schwere ab, weil nehmen wir an, ich gestehe einen Mord ein. So, dann steht ja quasi eine völlig neue Perspektive zu der Situation da, dass jemandem das Leben genommen worden ist.
Genau, aber dieser Mord muss ja auch erstmal, also das muss ja auch erstmal bewiesen werden, dass du ihn umgebracht hast. Du kannst ja nicht einfach nur behaupten. Das geht ja auch nicht. Also sonst könntest du ja auch immer der größte Massenmörder sein.
Ja klar, aber also nehmen wir an, wir reden ja jetzt schon von einem Fall, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Todessprache ausgesprochen worden ist, nachdem jemand einen Mord bestanden hat, dann war er ja schon verdächtig in diesem Mordfall, sonst würde wahrscheinlich gar nicht zur Debatte stehen, ob man ihn umbringt oder nicht. So, und derjenige, der halt der Hauptverdächtige ist, gesteht einen Mord ein. Er gesteht ein, er hat irgendwie aus Eifersucht seine Frau umgebracht. So. Mhm. Ja. Das heißt, er hat ja eine Motivation gehabt. Das heißt, wir haben eine völlig neue Einordnung in diesen Tatakt oder in diese Tat.
Genau, aber dann hat er ja gestanden und nicht ein Gericht hat ihn dazu verurteilt. Ein Gericht kann ja nur aussagen und wenn er vor Gericht sagt, ey Leute, ich war's, aber wenn er bis zu Ende sagt, ey, ich war's nicht, kann er ja trotzdem verurteilt werden. Aber das finale Geständnis fehlt halt einfach. Also wenn der Täter kann ja bis zu seinem Tod theoretisch sagen, Leute, ich war's nicht. Das ist alles richtig doof gelaufen, ich war es einfach nicht. Und wird trotzdem hingerichtet, aber.
Das, worauf ich ja hinaus will, er wird ja aber auch, oder es gab doch schon auch Hinrichtungen aufgrund der Tatsache, dass jemand zugegeben hat oder gestanden hat, dass er jemand umgebracht hat.
Ja, genau, aber dann ist ja quasi der Fall erledigt. Also es ist ja nur, Todesstrafe ist ja nur, wie formuliert man das, nur dann eine Problematik, wenn die menschliche Wahrheit nicht eindeutig sagt, ja, das war so.
Okay.
Und solange das halt strittig ist, ist es, glaube ich, immer schwierig. Und den letzten, den ich noch erwähnen möchte, weil ich finde, er ist die perfekte Mischung aus normalen Knastfilmen und Story of Ricky, ist Prison on Fire von Ringo Lam.
Ringo.
Weil der ist geil. Das ist so 36 Kammern der Shaolin als Knastfilm, finde ich.
Muss so, das ist ein bisschen zu übertrieben. Das würde ich nicht so sagen.
Ja, ein bisschen zu übertrieben. Aber der muss schon das alles lernen, diese Regeln und so. Gefängnis wird als Parallelgesellschaft aufgebaut. Also der hat mir schon echt gut gefallen. Den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Deswegen ein bisschen mit einer Portion Skepsis nehmen. Aber ich glaube, der ist immer noch sehr, sehr gut.
So, jetzt aber die Gretchenfrage für den Wohlfühl-Knastfilm. Welche Variation gefällt euch besser? Fußball oder Football im Knast? Wahlweise durch Burt Reynolds, Adam Sandler oder eben Vinny Jones.
Die gibt's ja auch noch, ja.
Also ich bin großer Fan von Mean Machine, ich muss es ehrlich sagen. Ja, auch wenn er ein dreistes Rip-Off ist eben von, wie hieß er? Spiel ohne Regeln. So,
ja,
aber
sowas, ja.
Aber,
stimmt, ich wäre auch, glaube ich, eher für Fußball. Ich will nicht, dass irgendjemand auf mich zugerannt kommt, mich wegtackelt. Das kann ich, glaube ich, nicht gut verknusen.
Aber ich sag auch, der Adam Sandler-Film, ich habe den schon erstaunlich oft geguckt.
Ich finde den auch gut. Also auch da ist halt eher so nicht so viel über Gefängnis, beziehungsweise gibt's dann so den gütigen Wärter und so, natürlich den fiesen Typen, aber als Setting funktioniert Gefängnis halt gut, weil es halt immer klar ist, hier geht's nicht raus. Gleichzeitig kannst du aber beliebig viele Räume einbauen, beliebig viele Konflikte. Also es funktioniert gut. Ich hoffe auch mal, also das heißt, ich hoffe, dass Knastfilme nicht auch so wegbrechen irgendwann wie so Banküberfallsfilme und so, weil es halt quasi sich alles so weit ändert, dass Gefängnisse immer ja gleichförmiger werden und irgendwann das dann auch nur wie so ein Trope aus der Vergangenheit wirkt. Also für die Gesellschaft wünsche ich mir das schon, dass Gefängnisse immer humaner werden, aber das könnte auch ein Genre sein, was so in 10, 15 Jahren auch ausgestorben ist.
Naja, schöner wäre es ja, wenn sie gar nicht mehr notwendig wären. Ne?
Ja, aber die Frage stellen ja echt immer wenige Filme nur. Ja.
Weggeknastet wird immer.
Ja, eben.
Wie hieß
wann
denn
Papa wieder nur noch drei? Ja, wann kommt Papa wieder nur noch dreimal singen?
Ja, stimmt.
Ja, genau.
Oh, meine Lieblings.
Ja.
Endlich wieder mehr. Ich meine, klar, die Streaming-Services verlieren gerade viele Nutzer.
Ja.
Die jungen Leute haben kein Geld mehr für 8 verschiedene Streaming-Services. Piraterie kommt wieder. Also kommen bald auch die Piraterie-Werbespots wieder.
Ja, so. Eben. Nicht nur wegen Schwarzfahren im Knast sitzen, sondern auch mal wegen Last House schwarz geguckt haben im Knast sitzen.
Ganz recht. Und ich habe auch noch einen, der mir noch eingefallen ist, und zwar Prison 77. Aus dem Jahr 22.
Ah, der war recht, der war auch beim Fantasy Filmfest oder sowas, ne?
Ach, das ist
das ist ein spanischer Knastfilm. Ja. Und da geht's vor allem um die ganzen Menschen- und Gefangenenrechte im Knast. Da wird jemand eingesperrt wegen Geld und Bankraub, also jetzt nicht wegen was superschwerem, keine Gewaltverbrechen. Und der erfährt halt im Knast dann ganz schnell eben extremste Prügel und Strafen und Misshandlungen durch Wärter. Eben auch ein bisschen wie bei Ghost in the Cell eben. Das sind extrem brutale und harte Wachmänner, die da nichts kennen. Und dann geht es auch viel um eben die schmutzigen Geschäfte im Knast und Korruption und wer lässt sich von welchen Wachen was zustecken, andersrum. Mhm. Und die gründen im Knast quasi wie so eine Gewerkschaft, sag ich mal, und wollen versuchen, die Öffentlichkeit irgendwie darauf aufmerksam zu machen, auf diese Missstände im Knast, und sind dabei eben sehr kreativ, um irgendwie Nachrichten und Dinge über diese Gefangenenmauern hinwegzubringen, damit das irgendwer jemand mitbekommt. Und den fand ich auch ziemlich gut, weil es so viel eben um die physische Gewalt im Knast geht, aber eben auch viel um dieses Micromanagement im Knast, so wem kannst du was anvertrauen, wie die Wege da funktionieren, wenn du irgendwas wohin bringen willst, wem musst du was geben, wer hat welchen Zugang, ob es der Koch ist, ob es jemand ist, der irgendwie Wäsche macht, hat der vielleicht anderen Zugang als jemand anders. Es geht um jede Tür quasi, die du überwinden kannst, um Informationen nach außen zu bringen. Und es ist also eher ein Gefängnisdrama, sage ich mal. Aber eben, wie gesagt, auch mit echt ein paar Härten und sehr, sehr schwermütig und auch mit Figuren, aber mit denen du auch mitgehst, weil du echt halt mitleidest und auch möchtest, weil es eben auch wieder ein bisschen dieses Ding ist, du siehst, die Hauptprotagonisten sind eher halt Gefangene, die jetzt nicht die schwersten Verbrechen begangen haben. Das ist ein bisschen diese Leitversion. Aber das funktioniert deswegen ganz gut, weil die eben halt da Strafen erfahren, die sie nicht verdient haben, obwohl sie Verbrechen begangen haben. Natürlich verdient kein Mensch so eine Misshandlung, dafür, dass er irgendwie Geld gestohlen hat. Und das funktioniert ganz gut. Prison 77, der war auch nicht schlecht.
Mhm. Ja, ich meine, ich würde trotzdem, auch wenn wir vorhin irgendwie so ein bisschen ausgeschlossen haben, anhand von Krieg, aber ja, Battleship Island würde ich auch immer noch mal empfehlen.
Ja, ich auch. Da muss man schon eine Ausnahme machen.
Ja, der ist halt wirklich geil. Der ist halt wirklich geil. Ich würde noch eine kleine Lanze brechen, wenn es mal was Ausgefallenes sein darf. Aber ich habe den Film, ich hatte ihn immer wirklich seit Jahren im Kopf, weil ich halt ein Bild aus diesem Film in einer Filmzeitschrift gesehen habe und immer diesen Film aufgrund dieses Bildes ihn sehen wollte. Und ich habe es aber erst irgendwann, wann war es? Vor 1-2 Jahren geschafft. So, vor 4 Jahren habe ich es geschafft. Marquis. Kennt ihr den?
Nein.
Von Henri Xonneau. Ich hoffe, es wird richtig ausgesprochen. Das ist ein Film über Marquis de Sade. Aber halt mit.
Ach, den habe ich, den habe ich auf der Watchlist.
Ja, ja, aber halt gespielt, nur gespielt von Animatronics. Also, das ist alles dargestellt mit Animatronics. Das ist so ein bisschen perverser Jim Henson, so gesehen. Wo es halt um den inhaftierten Marquis de Sade geht, der halt da hin und her geschoben wird und da hin und her benutzt wird für die politischen Interessen und eben halt auch für das Vorankommen einiger Figuren, die ihn, sag ich mal, inhaftieren. Mhm. Und das Ganze ist bizarr anzuschauen. Ist wirklich grotesk. Und es ist wirklich auch explizit. De Sade führt immer wieder Zwischengespräche mit seinem eigenen Schwanz, also wirklich mit seinem Penis, der halt einen Kopf und Gesicht hat, so. Mit dem unterhält er sich immer wieder. Aber das ist nur die, ich sag mal, Spitze des Hundezipfels. Und es geht noch deutlich weiter.
Ja, und bei Hundezipfel würde ich doch direkt anschließen, weil ich bin ganz froh, dass Daniel Krieg jetzt doch wieder ins Spiel gebracht hat, weil ich wollte es erst rauslassen, aber ich glaube, die Human Condition Trilogie müsste man auch reinpacken. Ja,
steht immer noch auf meiner Watchlist.
Ja, schon allein, weil halt 3-3 ist auf Platz 2 der besten Filme aller Zeiten, laut Letterboxd Teil 1 ist auf Platz 10. Und den zweiten müsst ihr leider trotzdem auch gucken, obwohl der nicht so gut in unser Schema hier reinpasst. Aber generell geht's da um einen japanischen Bürger, der im Krieg vom Aufseher von einem Zwangsarbeiterlager über Soldaten bis zum sowjetischen Kriegsgefangenen durch den ganzen Krieg durch muss. Und im ersten Teil wird er quasi dieser Aufseher vom Zwangsarbeiterlager und versucht halt immer in diesen Systemen, die er landet, die natürlich völlig korrupt und brutal sind, moralisch irgendwie halbwegs sauber zu bleiben. Und was man durch die hohe Positionierung der Letterboxd-Liste schon ahnen kann, es gelingt ihm nicht. Es ist natürlich ein todtrauriges Drama. Und was es besonders spannend bzw. herausfordernd macht, ist, dass er halt immer versucht, in diesem System gut zu sein, aber dadurch legitimiert er dieses System halt auch noch immer mehr. Und im dritten Teil, wo er dann in sowjetische Kriegsgefangenschaft gerät, wird er halt mit den ganzen Sachen konfrontiert, die er quasi in diesem Zwangsarbeiterlager in Teil 1 selbst aufgebaut hat. Ist sehr anstrengend, visuell wunderschön, aber muss man, glaube ich, sich mal als Monatsprojekt, weil die gehen halt insgesamt 9,5 Stunden, alle 3 Teile zusammen. Aber das ist schon was, was man einmal im Leben, glaube ich, mal abgehakt haben sollte. Und im Kino laufen die leider recht selten, beziehungsweise habe ich auch in Berlin selten Screenings gesehen, aber das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, das und La Flor, das sind noch so diese Dinge, die ich so, sag ich mal, spätestens in der Rente für mich entdecken werde.
Ja, Human Condition kann man ganz gut in den Einzelteilen schauen. Ja. Also das geht schon gut klar.
Alright, dann haben wir doch, glaube ich, mal ein breites Portfolio an Knastfilmen erstellt. Es sei denn, es
ich habe jetzt auch Knast.
Ja, ich habe auch Knast, muss ich sagen. Der Magen knurrt. So ist es halt, wenn man nichts zu fressen bekommt.
Hier so ist im Knast. Wow. Echtes Knast-Feeling. Eigentlich müssen wir den Podcast 7 Stunden machen, damit wir alle hier echtes Knast-Feeling kriegen.
Ja. Ja. Die heutige Folge wird gesponsert von Wasser und Brot bei Holy. Wir haben jetzt auch Geschmacksrichtung Wasser und Brot.
Und zwischendurch kommt mal einer rein und haut dir mal einmal mit so einem Knüppel in die Leiste, damit du
noch was
fühlst. Unsere Stammheim-Gedächtnisfolge. So. Und damit, apropos, müssen wir noch an jemand anderen gedenken? Haben wir irgendwie einen neuen Zuwachs?
Das klang erst falsch. Gut, dass du Zuwachs gesagt hast.
Ja, aber müssen wir da noch jemanden grüßen? Können wir jemanden begrüßen?
Ich glaube, wir haben alle gegrüßt letzte Woche.
Okay.
Ja.
Falls dem nicht so sein sollte und es haben sich inzwischen ein paar Genre-Mäuse dazwischen geschummelt, die wir jetzt nicht grüßen können, fühlt euch gegrüßt, umarmt und gedrückt.
Ja, fühlt euch sowieso alle gegrüßt. Ja, eben bei nächstbester Gelegenheit, also bei der Folge nächste Woche, droppen wir auch euren Namen. So wie Seife im Gefängnis.
Ja.
Tino bückt sich nach jedem von euch.
Ja, aber das ist auch so. Also, um jetzt nochmal so, ich bück mich nach jedem von euch. Aber es ist wirklich krass, dass diese Gefängnisfilme geschafft haben, dieses Klischee so aufzubauen. Da wollte ich eigentlich auch noch irgendeinen Exkurs halten, das spare ich mir jetzt. Aber es ist halt krass, wie sehr das irgendwie zu so einem Trope aufgebaut wurde von Gefängnisfilmen.
Ah ja, dann würde ich sagen, reden wir beim nächsten Film zum Thema Seife. Einfach über das Thema. Oder?
Und das Filme mit Seife ist schon näher als Special, als ihr vielleicht denken mögt.
Naja, man kann ja vielleicht, vielleicht kann das Thema ja Reinlichkeit sein oder irgendwie sowas.
Reinlichkeit, Sauberheit. Ja. Ich will mal über Sauna sprechen, über diesen finnischen Horrorfilm Sauna. Den fand ich nämlich extrem beeindruckend. Vielleicht ist das auch schwedisch. Ja, wir überlegen uns irgendeinen Spin, dass wir über Filme reden können, in denen sich Leute waschen.
Gut.
Ja. Sehr aggressiv waschen.
Ja.
Es reibt sich mit der Lotion ein.
Ja.
Sonst kriegt es einen mit dem Schlauch verpasst. So, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Folgt uns gerne, wo es möglich ist. Hört uns immer dort, wo es möglich ist. Und ansonsten habt eine schöne Woche. Kommt nicht in den Knast. Ja, wir haben euch jetzt genug Beispiele dafür gegeben, warum das nicht so gut ist. Und ansonsten bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.